rein und mach es dir bequem. Ganz viel Information bei lockerer Konversation, das ist alles kein Problem. Ja, ich höre sie gern, diese sympathischen Herren. Ohren auf, ein Besuch bei den dreien lohnt sich immer.
Herzlich willkommen im Herrenspielzimmer.
Hallo liebe Community und herzlich willkommen zum, was haben wir? 43. Herrenspielzimmer. Ich staune mal, gefühlt haben wir gestern erst angefangen. 43 Ausgaben gibt es schon und wir sind heute in unserer Stammbesetzung am Start mit Sascha und Sascha. Hallo Jungs, schön, dass ihr da seid.
Hi. Guten.
Ja, ich muss echt sagen, ich bin noch ein bisschen geschockt von dem Werder-Spiel gerade. Immer wenn man denkt, es geht nicht mehr schlimmer, irgendwie sagt Werder ja oder holt mein Bier oder was auch immer. Von daher, ich muss erst noch verkraften. Ich brauche einfach jemanden, der jetzt gerade meinen Kopf streichelt, ne?
Als Eintracht-Fan kenne ich das.
Ja, läuft bei euch auch nicht so gut. Aber gut, gegen Dortmund kann man verlieren, gegen Paderborn, die bisher sieglos sind in der zweiten Liga und irgendwie Drittletzter waren, im eigenen Stadion 4-1 auseinandergenommen zu werden, ist halt schon ein bisschen komisch. Naja, wie dem auch sei. Sascha, du hattest mit deiner Prognose recht. Wir haben uns vor 2 Wochen gesprochen, da hast du den Rücktritt von J. Allen Bragg angekündigt und genau so ist es gekommen. Hat dich wahrscheinlich nicht überrascht.
Orakel bin oder sowas, das war, ich fand, es war vorauszusehen, weil der Typ hat ja, seit er am Drücker war, also ob es seine Schuld war oder nicht, ist ja eigentlich alles nur bergab gegangen, ne? Diablo Immortal oder die ganze Blitzschirm-Geschichte, alles ist sehr technically dafür verantwortlich. Wenn du CEO bist, bist du halt am Drücker. Noch dazu fand ich, dass der halt extrem, weiß ich nicht, der hat keine richtige, immer das Gefühl gegeben, er hat keine richtige Vision, er hat nicht das Blizzard-Spirit richtig verstanden. Wenn du den immer gesehen hast, auch auf den BlizzCon-Eröffnungsreden und so, der war immer relativ, weiß nicht, als wäre er falsch da irgendwie an der Stelle, finde ich zumindest.
Falschgeld.
Ja, gut, vielleicht waren wir auch nur den Mike gewöhnt irgendwie. Aber gut, ist halt so, wenn du CEO von so einem großen Laden bist, du kriegst die fetten Millionen-Boni und was auch immer, und wenn es aber richtig kacke läuft, ist halt auch dein Kopf, der dann rollt. Das ist halt fair, finde ich.
Das Spannende ist ja irgendwie, Mike Morheim war ja noch CEO, J. Allen Bragg war jetzt Präsident und die neuen beiden, die es übernommen hat, sind jetzt nur noch Co-Leaders oder irgendwie so heißen die. Man hat das Gefühl, dass Activision strategisch seinen Einfluss immer weiter ausbaut, was Blizzard angeht. Die beiden neuen irgendwie, ist es ein ehemaliger Xbox Vice President, glaube ich. Und eine Dame, die vorher bei dem Activision-Entwicklerstudio war, was jetzt Diablo 2 Resurrected gemacht hat. Sagen dir die beiden was oder sind es für dich unbeschriebene Blätter auch?
Ich kannte die jetzt nicht persönlich, habe mir nur den CV kurz angeguckt und sieht schon solide aus. Also sie kommt eher aus der Production-Schiene, glaube ich. Das heißt, wenn zumindest das, was du so auf LinkedIn und so sehen kannst, wenn das stimmt, weiß die, wie man Spiele produziert. Die Frage ist halt, wie die an die Sache rangeht. Ne? Ist ein Spiel ein Produkt, was im Quartal Geld machen muss, oder ist ein Produkt ein Game, worauf Blizzard stolz sein sollte und die Blizzard-Spieler sich drauf freuen können? Das sind ja zwei unterschiedliche Herangehensweisen.
Das eine ist der alte Blizzard-Spirit, das andere ist der Activision-Zeitgeist. So.
Genau, aber diese Art von Producer oder ein Development Director in einem Spiel hat jedes Development-Team, größere sogar mehrere. Das ist die Person, die im Prinzip die Production runnt und guckt, was gemacht wird, und dann entscheidet, nee, die Features lassen wir weg, die Features können wir nicht machen, die Zeitpläne und all sowas. Und die haben relativ viel zu sagen. Das heißt, wenn die aus der Szene kommt, glaube ich, ist sie zumindest vertraut damit, wie Spiele produziert werden. Und das ist immer wichtig, weil oft hast du bei so großen Firmen CEOs, die geholt werden, die kommen aus einer ganz anderen Industrie und haben eigentlich mit Spieleproduktion gar nichts am Hut. Und das macht es natürlich noch schwieriger, wenn die Bedenken oder die Concerns, die Developer ihnen sagen, sie gar nichts damit anfangen können, weil sie keinen Bezug haben dazu, wie Spieleentwicklung eigentlich funktioniert. Also ich glaube, es wird besser. Zuerst dachte ich so, Mann und Frau gleichzeitig, es wird da irgendein Diversity-Ding, aber die haben beide starke CVs, finde ich. Und ich meine, sie haben was gemacht, sie haben ihn gefeuert, sie haben neue Leute reingeholt. Jetzt würde ich 2-3 Monate abwarten und gucken, was passiert, um ihnen eine faire Chance zu geben. Ich glaube aber, dass es genauso weitergehen wird. Gewinnmaximierung, neue Spiele werden gemacht, demnach, nach dem, was die Marktforschung sagt, welcher Sektor jetzt gerade bedient werden muss. Wenn es sagt, ein neues E-Sports, First-Person-Shooter-Game macht das meiste Geld, dann werden sie das machen. Wenn ihnen jemand sagt, hier, Statistik sagt, wir müssen ein neues MOBA machen, dann werden sie das machen. Ich glaube nicht, dass wir nochmal zurückgehen zu dem, was wir eigentlich alle haben wollen, nämlich gute, alte, storystarke Singleplayer-Games mit ein bisschen Multiplayer auch, aber das, was wir halt früher hatten irgendwie. Und heute ist halt alles Game as a Service, alles muss mit Microtransactions und online und hier Pferde kaufen und sowas sein. Ich glaube, die alten Tage sind halt einfach vorbei, leider. Also war auch ein bisschen das Problem bei Diablo 3 zum Beispiel, reden wir ja ständig drüber, ne? Warum es Abandoned ist, mehr oder weniger. Und da gibt's ja sowas nicht, also relativ wenig Sachen zum Dazukaufen. Und um es am Laufen zu halten, müssten sie halt genau das machen. Sie müssten ständig neue Sachen verkaufen, sie müssten Recurring Payments irgendwie einführen, Microtransactions, damit sie das Geld haben, da halt 20, 30 Developer draufzulassen. Und wenn sie das machen, dann würden wir uns auch beschweren, weil das wollen wir ja auch nicht. Wir wollen ja das Spiel einmal kaufen und dann wollen wir für ewig Patches haben. Vielleicht mal ein bisschen DLC bezahlen. Und das geht halt heute auch nicht mehr. Also wir sind da schon mit unserer Erwartungshaltung schuld.
Naja, aber die Frage ist, inwieweit die gesunken sind. Also wie lange, ich weiß gar nicht, ob es Clays war, aber wie lange fordern wir schon zum Beispiel nicht ein Game Pass, sondern ein Battle Pass für Diablo? Also es passt doch wie Faust aufs Auge, Skins, so, das heißt, ja. Oder also sie haben ja diese Necro-Box da reingemacht, die haben wir gespielt. Den Necro, da bezahle ich gerne für. Also ich persönlich würde dafür, dass ich wirklich immer in Anführungsstrichen neuen Content in Diablo kriege, was ja glaube ich auch für 4 geplant ist, würde ich auch regelmäßig Geld abdrücken. Habe ich persönlich kein Problem. Besser so als so wie es jetzt jahrelang war irgendwie.
Ja, das haben wir auch schon vorher gesagt. Wir würden alle gerne bezahlen, wenn es ein faires Angebot ist. Was man auch sagen muss, ist, Diablo kam raus zum normalen Vollpreis von, was ist es, $60 hier. Ich weiß nicht, was bei euch ist, 50 Euro oder 60 Euro. Und man darf auch nicht vergessen, dass Spiele billiger geworden sind über die Zeit. Wenn du überlegst, was die Spiele vor 10 Jahren gekostet haben, als du, keine Ahnung, was Warcraft 3 gekauft hast im Laden, was hat's gekostet? Auch ungefähr so viel. Ne? Es war nicht, dass sie damals $20, $30 gekostet haben oder Euro. Und wir haben jetzt mehr oder weniger 10 Jahre ohne teurer werdende Spielepreise gehabt. Jetzt langsam gehen die neuen Konsolenspiele auf $70 zu. Aber wir hatten echt 10 Jahre gleichbleibende Spielepreise, während wir aber, keine Ahnung was, 10-15% Inflation hatten. Das heißt, gleichzeitig sind die Produktionskosten aber auch gestiegen und die Teams sind viel größer. Ja, das Diablo 4 Team oder was auch immer, ich weiß nicht, wie viele Leute da dran sind, aber das sind wahrscheinlich 50 bis 100 plus, während Warcraft 3, keine Ahnung, wie viel das damals waren, aber es waren nicht Hunderte. Und heute kriegst du halt mit so einem kleinen Team nichts mehr produziert. Und trotzdem sind die Spielepreise gleich geblieben. Das heißt, es macht eigentlich Sinn, dass sie versuchen, über Microtransactions oder andere Sachen Geld mit reinzuholen. Das heißt, irgendwo müssen wir mehr spenden, damit es weitergeht. Aber gleichzeitig wollen wir auch, dass wir uns fair behandelt fühlen. Also ich wüsste auch nicht, was das beste Modell ist, wo du alle Spieler happy machst, aber deine Bilanzen dabei nicht kaputt machst. Also ich weiß nicht, was die richtige Lösung da ist.
Ich muss gerade deine Illusion zerstören. Warcraft 3 ist schon länger als 10 Jahre her.
Wann war denn
99?
Das? Ach du Scheiße, ist das so lange her? Ach du, okay, das sind 20 Jahre?
Ja, eher ein bisschen über 20, glaube ich. Also ich weiß noch, aber wegen den Spielepreisen, das stimmt natürlich. Ich weiß damals, dass meine N64-Spiele, also Konsole, 120 gekostet haben.
Mark?
Ja. Und das ist ja immer noch 60 Euro, basically, ne? Also, wenn du immer noch eins, ein bisschen, selbst wenn du, also, du hast gar keine Inflation eigentlich bei den Preisen, wenn wir ehrlich sind, ne? Mark in Euro 1,2 eigentlich damals und die Preise sind immer noch bei 50, 60 Euro für Vollpreistitel. Die sind nie gestiegen. Aber ich möchte auch widersprechen, dass, oder nicht widersprechen, deine erste Aussage klang so, als ob die Leute wirklich nur einmal zahlen wollen und dann für immer spielen wollen und dann Updates haben. Ich glaube, das ist überhaupt nicht so. Ich glaube, kein Mensch hätte was dagegen, wenn du, wie gesagt, zum Beispiel für einen Battle Pass in Diablo alle 3 Monate zahlen würdest oder für Stashes oder was auch immer, wenn dafür dauernd Content kommt. Ich glaube nicht, dass die Leute Probleme damit haben. Sieht man ja bei
Pathfinder. Ich auch nicht. Ich meine, ja, das war mal der Norm und jetzt, wir haben halt die beiden Extreme. Das war mal einmal zahlen und dann ist fertig und ewig Updates und Patches und heute haben wir halt dieses, du zahlst Vollpreis und dann zahlst du noch an jeder Ecke oben und unten dazu. Das wollen wir ja auch nicht. Aber das, was wir gerade gesagt haben, ich kaufe das Spiel und dann kaufe ich alle 3 Monate oder einmal im Monat einen Battle Pass, alle 3 Monate einen kleinen DLC, wäre ich auch absolut mit dabei. Wenn mir Diablo, macht mir super Spaß. Wenn ich fair die Chance hätte, $20, $30 im Monat auszugeben, würde ich das machen wahrscheinlich, wenn ich Spaß hätte dabei. Ja, gar kein Problem.
Macht jeder.
Gefühlt sagt das auch jeder. Also von daher verstehe ich auch
nicht. Der Content muss halt nur kommen, ne? Ja. Also das ist halt das Wichtige. Da muss halt auch was dabei kommen. Wenn sie dann einfach einen Battle Pass machen mit, wow, das Spiel ist genau gleich geblieben und hier hast du einen Skin am Ende. Und
genau, so hier neue Season, Battle Pass, alles so wie vorher, funktioniert halt auch nicht.
Nee, das funktioniert nicht. Aber wenn du, also ich kann zum Beispiel sagen, aktuell spiele ich ja relativ viel Genshin. Wirklich ein tolles Spiel, ist Free-to-Play, von daher, ne? Und du hast da einen Battle Pass und du hast so eine Art alten Premium-Account, den man von Browser-Games in einer gewissen Hinsicht so kennt, ne? Also du hast 2 Sachen gleich und die kommen ungefähr auf 13 Euro im Monat raus. Und dazu kannst du halt endlos Geld ausgeben, wenn du wirklich Bock hast, ne? Also es ist ja nicht unbekannt bei Genshin, was du aber nicht musst, also nicht ansatzweise. Und mit diesen 13 Euro zum Beispiel bin ich super zufrieden. Das ist basically wie ein WoW-Abo, ne? Und du kriegst sehr, sehr viel dafür und nonstop kommt Content. Und wenn sie sowas wie Diablo zum Beispiel machen würden, hätte, glaube ich, keiner was dagegen. Zumal die Diablo-Zielgruppe ja auch noch ein bisschen älter ist, die hat ja ein bisschen Geld. Es ist
glaube ich auch
kein Problem, ja. 15, 20 Euro im Monat auszugeben. Das machen wir für WoW seit Jahrzehnten bald. Das ist überhaupt kein Ding. Da muss halt nur der Content entsprechend kommen, was WoW zum Beispiel ja durchaus tut. Also manchmal besser, manchmal schlechter, aber ist das gleiche Prinzip. Und aber was sie mit Diablo 3 gemacht haben, ist ja einfach, wir machen gar nichts mehr.
Ich habe nicht vergessen, als Diablo 3 rauskam, ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, die ersten paar Monate, wie furchtbar das war, wie das Balancing all over the place war, das komische Real-Geld-Auctionshaus und sowas.
Das war hinten losgegangen, das Auktionshaus.
Aber wie?
War jetzt nicht so lustig, ich fand es nicht so schlecht vom Prinzip. Aber es war halt, das Spiel war halt einfach nicht gut, ne? Also an dem Punkt. Das brauchte halt ein bisschen, fand ich. Ich habe es ja gespielt, als es rauskam, aber boah, es war schon. Ich habe da irgendwie den ganzen Tag Pony-Level aufgemacht für Leute und habe dafür für Currency genommen, damit ich sie da durchziehe. Das war wirklich, also.
Naja, aber das Einzige, also wenn sich wirklich was ändern sollte, dann ist das bei Activision und sagen wir mal ehrlich, Activision ist Blizzard mittlerweile, es gibt ja kein eigenständiges Blizzard mehr, dann ist es nur, wenn das Geld ausbleibt. Und momentan, wenn du den Aktienkurs anguckst, ist es alles sehr peachy. Ich wüsste nicht, warum die was ändern sollten. Die machen Geld wie Heu.
Aber haben ist der Aktienkurs nicht mega eingebrochen jetzt nach dem Gerichtsdings da?
Nee. Nein, pass auf, was du immer liest, und das bei total vielen Sachen, nicht nur bei Activision, du siehst halt immer diese Schlagzeilen, ja, Aktienkurs, Crashes oder Craters und Rises. Bei so einer Firma mit so einer Market Cap ist es egal, wie sich über eine Woche der Kurs bewegt. Du musst dir über ein Jahr, über zwei Jahre, über drei Jahre angucken, wie viel gestiegen ist. Und wenn du dir hier die, keine Ahnung, 5-Jahres-Kurve anguckst von Activision, die haben nur noch 100% Aktienkurssteigerung gehabt. Und selbst seit Anfang 2020 haben sie, glaube ich, weiß nicht, sind sie irgendwie 60-70% hoch. Jetzt hatten sie gerade einen Earnings Call letzte Woche, diese Woche, mit extrem guten Zahlen. Ja, du hast immer so kleinere Pressesachen, die effekten das dann ein bisschen, aber bei so einem Stock musst du dir über die letzten 1-2 Jahre den Kurs angucken. Und keiner interessiert das, ob das jetzt mal ein bisschen senkt. Das ist halt eine gute Schlagzeile. Wenn du hier, Stock is cratering, und dann möchte man das immer in Verbindung setzen mit dem, was gerade passiert ist. Aber du musst dir immer bei Stocks ein bisschen längere den Graph angucken, damit du siehst, was passiert, wann die
Earnings Calls waren. Das heißt, das ist jetzt irgendwie nur wieder so typisch Blizzard-Fans, ja, blabla, Drama, boykottieren, es geht da runter und du meinst, das wird sich dann auf lange Sicht wahrscheinlich wieder normalisieren, wenn, was weiß ich, das nächste WoW-Addon oder Diablo 2 Resurrected und so weiter rauskommt.
Ja, aber guck mal, sie hatten einen super strong Second Quarter gehabt. Die Zahlen sind einfach da. Wo das Geld genau herkommt, genau schlüsseln sie es ja nicht auf, jetzt aus welchem Game genau. Aber sie haben was irgendwie 60% Growth über
Sam. Aber die Blizzard-Titel können es ja nicht sein. Da gibt's ja keinen Moneymaker mehr so richtig. Sind ja alles Activision. Das ist hier Warzone und wahrscheinlich hier die Mobile-Games irgendwie von Activision und dieser
ja, Candy Crush und sowas ist ja immer noch mit dabei, ne? Also die Haupt-Earner sind halt Call of Duty, World of Warcraft und Candy Crush. Klar, WoW verliert massig Spieler, aber das nicht vergessen, das ist ja eigentlich immer noch riesengroß. Es hat immer noch Millionen von Spielern, ne? Ich weiß nicht, wie viele jetzt gerade, aber
ja, aber gut, aber WoW kostet auch scheiße viel. Aus Entwicklersicht, ne? Also ich meine, im Vergleich zum normalen Spiel. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele Leute daran arbeiten, aber bestimmt sehr viele. Am MMORPG arbeiten einfach mehr Leute als an einem Battle Royale, oder?
Ja.
Also ich meine wirklich deutlich mehr.
Hätte ich auch gesagt.
Serverstruktur musst du haben, die ganzen Server, du brauchst einfach mehr Game Master gefühlt, die auch immer noch, ne? Also einfach Support brauchst du mehr, du brauchst einfach das Design, du brauchst auch vom Programmierer und von den Grafikern einfach mehr. Ich meine, guck dir an, was Warzone ist, basically. Warzone ist eine Map. Das ist ungefähr von der Größe so groß wie ein WoW-Gebiet. Und davon haben sie irgendwie 1000 mittlerweile wahrscheinlich, ne? Also meine, rein vom Designaufwand und so muss WoW ja einfach viel, viel, viel mehr kosten als ein Battle Royale. Ich glaube, deswegen gibt es so wenige gute MMORPGs, weil du einfach so viel in Vorleistung gehen musst, oder?
Ja, und du hast auf der Serverseite mehr Arbeit.
Ja, klar.
Du hast halt kleinere Gruppen und so. Aber ich glaube schon, dass deswegen vielleicht Call of Duty auch mehr Cash macht, ich weiß es nicht.
Ja, bestimmt.
Und dann hast du halt die Mobile Games, ne? Candy Crush ist ja Cash-Cow ohne Ende.
Ja, und das Call of Duty Mobile soll ja auch super gut laufen. Ich kenne sowas nicht, aber da hört man auch immer viel. Also ich glaube, es ist eines der erfolgreichsten Mobile-Games, dieses Call of Duty Mobile, whatever-Ding.
Der Name ist halt stark. Wobei, wir hatten halt auch jetzt ein Pandemic-Jahr, wo ja Leute mehr zu Hause waren und mehr gespielt haben. Das heißt, kann sein, dass das die Zahlen ein bisschen künstlich anhebt und dass, wenn jetzt alles wieder normal wird, irgendwann in 1-2 Jahren das wieder runtergeht. Aber schlecht geht's ihnen nicht. Und ich glaube, nicht so lange jetzt wirklich in die Zahlen wegbrechen, dass sie sich
die Frage ist halt, wie du jetzt Blizzard innerhalb dieses Activision-Konzerns, dass es Activision gut geht, ist fraglos. Ne? Also alleine schon, weil sie Warzone haben und ihre Mobile Games. Ich glaube, denen geht's eh gut. Aber die Frage ist halt, was macht Blizzard noch? Also macht Blizzard wirklich so viel dicken Zaster? Da bin ich nicht so sicher.
I don't know, aber so viele Leute, wie jetzt jeden Tag da gehen, nicht mehr viel bald, würde ich sagen.
Sind haben ja wir keine Personalausgaben mehr.
Seht ihr denn, oder siehst du, Sascha, irgendwie die Produktion von Diablo 4 irgendwie in Gefahr, beziehungsweise aufgrund dieser ganzen Sache, man liest ja immer irgendwie, die Arbeiten da stehen still. Müssen wir jetzt irgendwie noch 4 Jahre warten, bis das Spiel rauskommt? Also wird es durch das, wahrscheinlich schon, oder?
Ich würde ja kurz nachfragen bei meinen ganzen alten Crytek-Freunden, aber die sind da alle nicht mehr. Da sind super viele sind davon gegangen. Ich weiß gar nicht, ob der Thomas überhaupt noch da ist. Aber ich will halt auch nicht, weißt du, ihn anschreiben irgendwie so, hä, na, läuft schon scheiße bei euch, wie kacke ist es denn? Verspätet ihr? Das machst du ja auch nicht, ne?
Und, hast du dich schon aufgehängt?
Ja. Deswegen, also ich weiß, dass viele nicht mehr da sind. Die sind ganz, ganz woanders und ich kenne es noch 1 oder 2 Leute, glaube ich, weil einfach so viel Durchsatz da ist. Ja, weiß ich nicht. Ich habe auch keine Ahnung, was ist denn jetzt Diablo 4 wirklich? Sie haben ja eine Demo gezeigt, die war sehr früh, wo ich gesagt hätte, das sieht mir ein bisschen schnell zusammengeschustert aus.
Mhm.
Sind jetzt wie viel? 2 Jahre sagen sie, sind sie schon irgendwie dabei. Da müsste es jetzt schon mal eigentlich so ein bisschen super Early Technical Alpha geben zum Spielen. Du hast aber noch nicht wirklich viel gesehen, außer Render-Videos, und die kannst du dir sparen eigentlich, weil das ist eh nur Marketing. Ich habe keine Ahnung, es kann sein, dass nur 30 Leute dran sitzen, es kann sein, dass sie 100 Leute dran sitzen haben. Und keiner weiß ja so richtig, was es ist.
Aber sie haben ja extra Leute aus anderen Teams abgezogen fürs Diablo 4-Team, ne? Sie haben ja quasi Heroes of the Storm komplett aufgegeben, ne?
Ja, das sagen sie, aber ganz ehrlich, die sagen, was gut ist fürs Marketing. Sie sagen dir nie konkret, wir haben jetzt 98 Leute genau an dem und unser gezielter Release-Zeitpunkt ist hier. Also ich bin immer sehr vorsichtig mit dem, was sie sagen. Es ist immer alles durch die Marketing-Lense zu sehen, finde ich. Also ich würde mir wünschen, dass es Diablo 3 mit ein bisschen mehr DLCs, Microtransactions wird, die aber trotzdem fair sind. Und dann vielleicht ein bisschen mehr Multiplayer-Aspekten und schöner Story. Aber gut, who knows.
Tja. Warten wir es mal ab. Totgesagte leben länger als jetzt am Wochenende die Closed Beta oder die Early Access Beta von Diablo 2 Resurrected lief. Hatten die unglaublich viele Viewer auf Twitch. Ist halt die Frage, ob das jetzt so ein Ist-Zustand oder so ein Mini-Zustand ist. Oder ob das dann auch so ein Anführungsstrichen Hype ist, wenn das Spiel rauskommt in einem Monat oder anderthalb. Also ich hab's gespielt und es ist
halt.
Ende September kommt's raus. Keine Ahnung, schwer zu sagen, ne? Das ist halt das Problem. Haben wir gestern auch im Stream drüber diskutiert. Es spielt sich großartig, es macht Spaß. Es ist so ein bisschen so die Ausgangslage wie ein WoW Classic, ne? Man versucht irgendwie, man guckt so, bei mir war's. Ich habe, glaube ich, kein Spiel außer WoW länger gespielt als Diablo 2. Als es rauskam, war ich noch Student und habe das gesuchtet. Irgendwie zuerst im Singleplayer, dann im Multiplayer, im Battle.net. Und so, das ist halt wieder dieses Ding, ne? Man versucht dann irgendwie so wieder so eine Stimmung herzustellen. Und das geht halt dann nicht, ne? Also, ich habe es gestern gespielt mit der Community. Die Server waren sehr laggy, wir hatten krasse Rollbacks. Aber das Gameplay an sich ist fantastisch, es sieht gut aus, macht unglaublich viel Spaß. Und es kostet 40 Euro. Es gibt natürlich auch da wieder die Nörgelfraktion. Ja, irgendwie 40 Euro für ein Grafik-Update. Solche Sprüche habe ich auch kein Verständnis für. Es ist fantastisch. Es macht echt Bock. Es hat viele kleine, aber sinnvolle Änderungen. Keine Ahnung, Beispiel, dass die Schatztruhe ist größer, wo man sein Zeug reinlegt. Es gibt da geshared Tabs mit anderen Charakteren. Also es gab's ja alles in Diablo 2 Original nicht. Oder ein Beispiel ist noch das Gold. Früher musstest du jedes Gold einzeln anklicken, damit du es aufgenommen hast. Mittlerweile reicht es, drüber zu laufen. Also solche Dinge, ne? Also einfach sinnvolle Änderungen, ohne irgendwie zu viel zu ändern. Also es gibt nach wie vor keinen Personal Loot, was ich immer so ein bisschen schade finde als Opa, der langsam klickt. Aber gegen die Bots hat man eh keine Chance. Und ja, es ist, wie es ist. Und also es hat echt Spaß gemacht. Ich werde auf jeden Fall intensiv das spielen, wenn es dann rauskommt. Wie lange ist natürlich schwierig zu sagen, weil wenn wir uns zurückerinnern, das ist natürlich vom Game Design her irgendwie Stand, was weiß ich, 2000 oder so, als es rauskam. Mhm. Das ist nicht zeitgemäß. Ne? Das hat eigentlich kein Late Game. Ne? Also früher hatten wir nichts anderes und fanden das geil, irgendwie Tagen, Wochen, Monate lang irgendwie Barruns zu machen, um irgendwie dann vielleicht doch mal das eine Item schneller zu klicken als der andere. Oder dann Corruns oder so. Aber die Frage ist halt, ja, ob das heute noch funktioniert. Aber weißt du, ich sag aber einfach das, was ich gestern auch gesagt habe. Ich zahle gerne 40 Euro dafür, dass ich, sei es nur ein Charakter, sei es nur 2, 3 Wochen, bis der fertig equipped ist und was weiß ich, 92, 93, 94, so wie früher. Und dann ist das gut so. Und da freue ich mich drauf.
Ja, das habe ich auch vor Warcraft 3 Reforged gesagt. Und dann,
ja gut, aber das ist ja das mega in die Hose gegangen. Ne?
Ja, genau. Aber es ist doch auch telling, dass alles, was jetzt noch wir als gut empfinden bei Blizzard oder was die Leute mögen, ein Aufwärmen der alten Sachen ist. Dieses hier Remastered, dieses hier Classic, nochmal alles zurückholen, was noch einmal gut war. Und nichts Neues eigentlich.
Das stimmt, aber ja, ich kann dir nur sagen, das Spiel ist toll und auf Twitch hatten die, Clays kann es wahrscheinlich noch besser beurteilen als ich, weil er die Zahlen besser kennt, aber die hatten unglaublich viele Views, das Diablo Resurrected am Wochenende. Also das Interesse daran scheint echt zumindest vorhanden zu sein, ob das jetzt dauerhaft ist.
Aber es war doch bei Classic auch so anfangs, ne?
Ja, aber Classic ist ja auch gut gelaufen, aber Classic ist halt was anderes als die 2 aus meiner Sicht. Also Diablo 2 wird halt kurzen Hype haben und also auf Twitch und
kann sein.
Drei Tage, wenn Sizzlewind und Co. spielen und das haben sie ja auch angekündigt und ist alles okay und dann gucken sich das alle an und dann merken sie halt, dass das nichts Langfristiges mehr ist heutzutage. Egal, was sie sich gedacht haben. WoW Classic ist aus meiner Sicht was anderes gewesen, weil du da ja auch permanent weiter Content hast. Ne? Also du gehst ja sozusagen zurück, 2005. Also jetzt sind wir ja bei Burning Crusade angekommen, ne? Und du spielst ja permanent weiter.
Ja. Und ja, du hast Content-Patches. Ja. Aber auch da ist ja der Hype extrem zurückgegangen, ne? Also ist ja auch nicht so, dass wie viele Leute jetzt aufhören, weil irgendwie, auch die Begründung finde ich geil. Irgendwie so Classic-Streamer, die sagen, ja, sie hätten sich das mit Burning Crusade anders vorgestellt. Wie ich mich immer frage, wie kann man sich das anders vorgestellt haben? Was hat man sich denn vorgestellt? Man weiß doch, was für ein Spiel das ist. Aber ja, du hast schon recht. Also auf jeden Fall kurz lieber, wie ich gerade gesagt habe, es hat halt einfach kein Endgame-Content. Das ist das Problem. Ja, und ich glaube, ich bin nicht so naiv zu glauben, dass Blizzard da irgendwie in Diablo 2 irgendwie DLCs macht oder neuen Content herstellt. So, das heißt, da wird das mitgenommen, wie du schon sagst, es gibt ein paar Tage, Wochen, maximal ein paar Monate Hype und dann ist das wahrscheinlich weg, aber ich freue mich ja trotzdem mega drauf. Sei es nur ein Charakter, den man intensiv suchtet.
So. 2 bis 3 Tage Twitch-Hype haben. Das der Vorteil ist halt für Diablo 2, dass viele der größten Streamer einfach Diablo 2 gespielt haben, ne?
Und Crypt zum Beispiel
spielen werden. Ja, nicht nur Crypt, ich glaube Soda und Co. bestimmt auch. Und die ganzen Path of Exile-Streamer, die großen, wie Sizzlewind und Co., die kommen ja alle daher. Und natürlich werden die das nochmal anspielen und dann kommt die Community auch mit und dann hast du halt diese hohen Viewerzahlen kurzzeitig, aber. Das wird halt nicht lange halten, weil die das halt auch nicht lange spielen wollen. Also, weil sie es halt einfach schon 10.000 Stunden gespielt haben. Naja. Jetzt spielen sie das gleiche wieder 10 Jahre später. Das ist nochmal ein bisschen was anderes, weil, wie gesagt, WoW Classic aus meiner Sicht lebte immer über Community, über Gilden und Co., ne, und über gemeinsame.
Ja, das auch, kannst du auch schlecht vergleichen, weil es ist eins MMO und das andere ist eigentlich ein Singleplayer.
Ja, absolut, genau. Und ein Singleplayer spielst du halt nicht einfach wieder 10.000 Stunden, wenn du schon damals so gesuchtet hast, wo es zu der Zeit wahrscheinlich absolut on top war.
Genau, und weil es nichts anderes gab. Ja, du hast halt einfach, ja, du hast recht. Also, ich glaube, das ist so, für mich, ja. Mehr als 2 Tage wären es, glaube ich, aber im Prinzip hast du, ja.
Es ist absolut fein, dass wir das rausbringen. Da werden einige Leute ein bisschen Spaß mit haben. Aber man sollte jetzt halt nicht erwarten, dass Diablo 2 da jetzt über die nächsten Monate nach dem Release dann irgendwie das Topspiel auf Twitch sein könnte. Das ist einfach nicht der Fall.
Das stimmt.
Die Leute werden kommen und wieder gehen.
Wenn ihr auswählen dürftet, nur eins von beiden, $40 bezahlen für D2 Resurrected oder Diablo 3 ein neues Chapter mit einer neuen Klasse. Welches wär's?
Oh, das ist fies.
Drei bei mir.
Du bist aber Activision CEO, du kannst nur eins aussuchen.
Also ich spiele halt einfach kein Dings. Ich habe nie Diablo 2 gespielt, ergo habe ich da keine Bindung. Diablo 3 gucke ich dann an lieber.
Das ist echt schwierig.
Ja. Ist ein interessanter Punkt, weil da ist die Frage, wer ist die Zielgruppe? Machst du das für die Leute, die früher die nostalgischen Erinnerungen von Diablo 2 haben?
Aber ich meine, ganz ehrlich, das kannst du schlecht gegeneinander vergleichen, weil, also, keine Ahnung, ein neuer Akt in Diablo 3 und eine neue Klasse wäre halt quasi ein komplettes Add-on. Das wird, glaube ich, jeder vorziehen als irgendwie ein altes Spiel. Das Problem ist ja, wie du schon gesagt hast, ne, man ist ja, also die Ansprüche in Bezug auf Blizzard sind ja so gesunken in den letzten Jahren, dass man sich sogar über sowas, was ja eigentlich, ja, also ist, wie gesagt, alle kritisieren es ja als Grafik-Update nur, ne, dass man das so abfeiert schon, ist ja eigentlich auch ein gutes Indiz dafür, irgendwie wie beschissen das geworden ist. Ne? Also ich würde sagen irgendwie, und für mich ist Diablo 2, ich hab's auf meinem Blog geschrieben, in meinen All-Time-Favorites unter den Top 3, irgendwie, weil ich es einfach so unglaublich lang gespielt habe. Damals, weil es damals halt State of the Art war. So, und natürlich, ey, klar, neue Klasse und neuer Akt in Diablo 3, aber das ist halt unfair, das zu vergleichen, so, weißt du? Ja. Hallo?
Ja. Sind Sie noch da? Ich dachte, du machst jetzt weiter. Das war
nee, wir sind tief in Gedanken.
Ja, nee, ich dachte, ja. Diese Pause ist gewollt, ne? Ja, also, mal gucken. Es kommt ja auch parallel zu New World raus.
Das soll ja gar nicht so schlecht sein, ne?
Ja, es ist halt schwierig zu beantworten. Also ich habe nicht viel spielen können oder ich wollte auch nicht viel spielen, um den Release nicht kaputt zu machen. Das, was ich gespielt habe, war echt gut. Das Crafting-System ist echt gut. Das Kampfsystem ist ganz interessant, weil du aber zielen musst. Und mehr habe ich vom Spiel nicht gesehen. Aber es gab viele positive Stimmen, aber es gab auch viel Kritik. Es wirkt halt in manchen Bereichen sehr unfertig. Ich frage mich, wie sie das in einem Monat schaffen wollen. Es sind immer noch super viele Quests, oder Quest-Rewards, die irgendwelche komischen Nummern haben und so. Wenn ich wetten müsste, würde ich immer noch sagen, dass es floppt, ehrlich gesagt. Aber ja, also es ist auf jeden Fall besser, als ich gedacht hätte. Also die Beta war jetzt echt ganz nett. So, das wäre jetzt ganz grob von mir zusammengefasst.
Ich denke nicht, dass es floppt. Also ich habe es nicht gespielt.
Ist halt wieder die Frage, ne? Ab wann, wie definierst du Flop?
Ja. Ich kann einfach, keine Ahnung, also ich kann selbst an meiner Hand 10 Streamer abzählen, die relativ groß sind, die es definitiv spielen wollen und mega viel Spaß hatten und die ganze Zeit warten, dass es released wird, weil sie nicht damit klarkommen, dass die Beta zu Ende ist. Also von daher, alleine daher, jetzt ist natürlich die Frage, wie lange. Ich sage natürlich nicht, dass das jetzt für Jahre hält. Kann ja auch sein, dass das nach 2 Monaten langweilig wird. Aber ich weiß, dass auf jeden Fall auf Twitch es explodieren wird.
Am Anfang. Ich glaube, dass es ein ähnliches Problem hat Also, ich wollte gerade sagen, wie The Old Republic, dass es irgendwie die Levelphase geil ist, aber hinten raus nicht viel hat, das glaube ich. Aber das macht es halt, sie haben halt das sehr gut gemacht, dass sie irgendwie quasi die Spieler den Content machen lassen über diese PvP-Gebiete, die du erobern kannst.
Du kannst das Städte erobern. Das hat noch nie geklappt. Also, ich muss da einfach mal, sowas hat noch nie geklappt, aus meiner Sicht. Ich kenne kein richtiges Spiel, wo das wirklich, also wo so ein. Ich kenne kein MMORPG oder auch andere Spiele, wo dieses Player-Made Late-Game-Content auf Dauer wirklich relevant war.
Ach, da musst du sagen, wie du es definiert hast. In der Dark Age of Camelot hat das definitiv funktioniert.
Ich das war der große 2002 oder so. Also,
okay. Ich weiß nicht. Aber das wird immer dann, der Developer greift irgendwann ein mit dem Balancing, damit es fair bleibt, weil diese Systeme, wie du sagst, die tilten immer irgendwann und das funktioniert nie so richtig. Also mir fällt auch kein Spiel ein, wo das gut gemacht war.
Ich erinnere da an 2009, Aeon. Was als großer WoW-Killer angepriesen war und was ich sehr aktiv gespielt habe. Und die hatten kein richtiges Endgame, PvE-technisch, aber die hatten halt PvP. Da waren so riesige Gebiete, die du erobern konntest mit deiner Gilde oder deiner Fraktion. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Und wir sind da angekommen, Europa First, irgendwie unsere ganze Gilde irgendwie in den Top 50. Und wir waren Max-Level und dann stehen wir da und dann stehen die, in Anführungszeichen, Allies, also was weiß ich, wie die da hießen, ich weiß es nicht mehr. Die stehen auch da und wir kämpfen da halt und so nach, weiß nicht, 1-2 Tagen dachten wir uns auch, ja, meine Güte, wir können da jetzt auch also die nächsten 10 Jahre weiterkämpfen, aber es ist schon ziemlich langweilig. Und dann ist es eher einfach
aber aufgehört. Aber widerspricht sich das nicht, was du sagst? Auf der einen Seite sagst du irgendwie, es wird nicht floppen, auf der anderen sagst du, dass Endgame-Player-Based-Content nicht funktioniert, weil mehr hat das Spiel nicht. Also das Spiel hat hinten raus nur diese ganze PvP-Sache.
Hä? Müssen sie halt reinbringen. Also wir haben ja schon im PvE gearbeitet. Aus meiner Sicht klappen MMORPGs rein auf PvP basiert, nicht im großen Stil.
Also Ausnahme ist kein reines MMO, aber wäre EVE Online. Das ist noch das Nächste, was mir einfällt. Wo
das ist ja auch, da musst du ja studieren für, um das zu spielen. Das ist ja unfassbar,
ey. Aber ist ja auch kein großer Erfolg. Ist ja ein absolutes Nischenspiel.
Ja, stimmt.
Also, das ist ja eine Nische in der Nische. Ist ja
nicht aber eine so, erfolgreiche
das Nische. Das würde ich nicht sagen. Ich würde schon, ja, ist natürlich eine Nische. Die haben nicht hohe Millionenzahlen, aber die gibt es seit, ich weiß nicht wie lange, 15 Jahren. Und die haben stabile Spielerzahlen, halt nicht Millionen.
Ja, klar, aber du siehst ja, sagen, wie viele Leute das wirklich wollen. Und ich glaube nicht, dass Amazon damit zufrieden ist, die Spielerzahlen von EVE Online zu haben. Da lachen die sich ja kaputt drüber.
Ich glaube einfach, dass Amazon ein Problem kriegt. Weil sie sind jetzt schon nicht fertig mit dem Spiel. Es ist nicht fertig irgendwie. Jetzt versuchen sie in einem Monat noch, wie sie original gesagt haben, ja, das Feedback auszuwerten und dann das noch alles zu reparieren. Und dann hast du wieder das Problem, dass die Leute Max-Level sind und gerade die Streamer und die Core-Spieler. Und dann ist dann nur dieses PvP-System mit den Städten erobern und halten und Gilden kriegen. Und
auch gar nicht. Ich höre die ganze Zeit, dass die Late Game reingebaut haben.
Ja, was haben sie denn?
Was soll ich denn das wissen? Ich erwarte, dass da Dungeons und so sind.
Was soll ich das wissen? Aber ich meine, in The Old Republic waren halt auch Dungeons, hat auch nicht funktioniert. Das ist halt das
WoW waren auch nur Dungeons und hat funktioniert.
Ja, aber weil es WoW ist irgendwie. Wie viel haben das nachgemacht, dass es nicht funktioniert? Also im Prinzip haben sie, was ich mitbekommen habe, und ich habe auch einige große Streams geguckt, irgendwie, wo Leute schon auf Max-Level waren, was unfassbar ist. Und die haben nur PvP gemacht, ich habe dann nichts anderes gesehen. Nichts. Das hat nichts anderes. Aber ja, vielleicht hat sich Amazon da auch ein bisschen verzockt. Ich habe da auch einen Artikel drüber gelesen, vor kurzem irgendwie, so vom Reinhard, also, wo es irgendjemand der Frage nachgegangen ist, irgendwie kann man ein gutes MMO kaufen, beziehungsweise verbrennt Amazon ihr Geld, hätten sie vielleicht in was anderes investieren sollen irgendwie. Und
ja.
Ist halt die Frage irgendwie. Alles, was sie bisher im Gaming-Bereich gemacht hatten, ist ja mega gefloppt, oder?
Ja, aber das hatten wir ja schon letztens.
Ja.
Ja, klar, bisher, aber New World hat halt einfach sehr viele Fans und auch jetzt nach der Beta hat es immer noch sehr, sehr viele Fans und viele Leute wollen das spielen. Also ich würde es nicht abschreiben.
Also ich habe nur massiv, also ja, ein paar, aber wenn du dir mal anguckst, so die großen Headlines, die in letzter Zeit unterwegs waren, von einem Iceborne Gold und zumindest den großen WoW-Streamern, die ich kenne, die waren alle sehr kritisch, ne?
Ja, weil das also, WoW-Spieler sind, das sind PvEler. Ich meine, da müsst du halt zu Leuten wie Ponyhof und Co. gucken, die das absolut feiern, weil die halt eher PvP-lastiger sind. Also wir müssen ja nicht drüber reden, dass das definitiv übers PvP ein bisschen kommen muss. Ne? Ich sag nur, das alleine wird nicht reichen. Aber dass es natürlich ein PvP-lastigeres Spiel als WoW ist, wo du basically gar kein PvP brauchst und das PvP, was es gibt, kompletter Abfall ist. Also ich meine, das ist einfach furchtbar. Ja, es war mal lustig, 2005 in Warzone hin und her zu laufen, aber das ist halt einfach irgendwie nicht mehr so spaßig. Und Arena, ey, ganz ehrlich, ich habe da teilweise 20 Minuten Fights. Da wird die ganze Zeit der Druide halt und das ist furchtbar.
Wir wollen recht drüber reden. Ja. Es ist einfach Ausrufezeichen richtig.
Von daher, wenn du WoW siehst als MMORPG mit absolutem Fokus auf PvE und auf Storyline und was auch immer und mit kleinem PvP, muss New World halt genau das Gegenteil schaffen, ne? New World muss halt das MMORPG sein, wenn sie sich etablieren wollen, was mit viel PvP glänzt und mit guten Ideen und nebenbei aber trotzdem einen relevanten PvE-Anteil haben aus meiner Sicht. Also basically genau die Rollen switchen, ne? Wenn du WoW sagst, 80-20% technisch ungefähr, PvE zu PvP von der Wertigkeit, dann müssen sie genau switchen. Und dann haben sie halt eine gewisse Zielgruppe. Vielleicht nicht Asmongold, aber Asmongold ist halt auch...
Ich glaube, dass sie einfach das Problem, also ich glaube, dass sie das alte MMO-WoW-Killer-Problem kriegen werden. Sie, das Spiel ist jetzt noch nicht fertig. Es wird auch in einem Monat nicht fertig sein. Sie haben aber den Druck,
Sie haben
den Druck jetzt zu releasen, irgendwie, weil sie schon x-mal verschoben haben, wegen der Pandemie und ja, dass sie releasen ist. Es ist mehr oder weniger nicht fertig. Du levelst die Core-Spieler, die so ein Spiel tragen, durch die großen Streamer und so weiter, irgendwie sind Max-Level, machen PvP, genau wie du gesagt hast, Clays, langweilen sich. So, und ja, sie würden Content wahrscheinlich nachschieben, aber es wird erstmal so lange dauern, weil das Spiel ja schon nicht fertig ist, dass die Leute schon wieder weg sind. Das ist meine Voraussage. Das ist das Schicksal von allen WoW-Killern, sei es von Age of Conan über Ion, über Warhammer Online und wie sie alle hießen. So, und das, ich glaube, auf lange Sicht wird das floppen.
Ich habe halt einfach nicht gesehen, dass die Leute sich so extrem langweilen. Wie gesagt, ich höre halt fast nur Positives, ne? Also sei es Cyrus, mit dem wir geredet haben darüber, oder Ponyhof, der irgendwie einen Countdown auf Twitter hat. Jeden Tag, nur noch 47 Tage bis New World endlich wieder. Und Krass. Auch ganz viele andere Streamer, die ganze Zeit sagen, oh mein Gott, die Beta ist zu Ende, was soll ich jetzt tun? Das waren auch Leute wie, ich bin nicht sicher, was, Funk Royale?
Ich weiß nicht, ob der Funk Royale oder Royal Funk heißt, aber ich habe bei dem auch reingeguckt, der hat es auch sehr gefeiert, muss man sagen. Also es gibt definitiv auch Leute, die es total geil fanden, aber der hat halt auch nicht so viel gespielt, oder?
Royal weiß Funk? Ich nicht. Aber ich meine, am Ende des Tages, selbst wenn du nur einen Monat Spaß hast, ist es halt immer noch okay, dann kaufen sie Leute trotzdem. Klar. Aber ich kann nur sagen, dass die Beta viele Leute haben. Also ich habe einfach super, super häufig, vielleicht häufiger als von jedem anderen Spiel, jemals gelesen, dass die Leute unglaublich unzufrieden sind, dass die Beta zu Ende sind, weil sie nicht mehr wissen, was sie tun sollen jetzt. Also, ne, so richtig Addiction-Style, oh mein Gott, die Beta ist zu Ende, ich will weiterspielen.
Krass.
Ja, ich bin gespannt. Das habe ich sehr viel gehört. Und das ist natürlich auf jeden Fall ein gutes Fundament.
Ne? Ich würde auf jeden Fall auch reingucken, ich würde ihm auch eine faire Chance geben, das Spiel. Wie gesagt, der Anfang des Spiels ist richtig gut gemacht, du wirst richtig gut an die Hand genommen. Ich habe persönlich gar kein PvP gemacht bisher, aber das Crafting-System ist toll. Ich finde auch die Idee mit diesen verschiedenen Waffen und so weiter. Also ich werde es auf jeden Fall spielen und eine faire Chance geben. Auf lange Sicht, glaube ich, es wird ein ähnliches Schicksal nehmen wie alle anderen WoW-Killer auch. Aber ja, gut, am Ende des Tages
aber entscheiden. Aber auch viele. Also, ne?
Ja, klar. Nische, ne? Ist halt wieder die Frage, wie definierst du einen Flop, ne? Also, ich habe mal gelernt, dass selbst kleine MMOs irgendwie, die nicht viele Dings haben, die gescheitert sind an dem großen Vorbild WoW, trotzdem ordentlich Geld machen und für ein kleines Team total, total ausreichen.
So ist ja, guck dir Star Trek Online oder sowas an, auch der neue WoW-Killer und dann gefailed, revamped oder hier Old Republic, ne? Und das ist auch der falsche Approach zu sagen, ja, wir werden jetzt der neue Nummer 1, wir werden jetzt der WoW-Killer. Mach doch einfach ein Spiel mit dem Gameplay, was du geil findest für deine Nische von 100.000, 300.000 Leuten, mit einem Team, was nicht 500 Leute ist. Und da ist doch auch geil. Kleinere Communities sind eh besser, ist nicht so eklig.
Ja.
Und warum nicht?
Das sagen die Devs doch auch überhaupt nicht. Ist doch nicht so, dass Star Wars nochmal sich hingestellt hat und gesagt hat, wir sind jetzt der WoW-Killer.
Nein,
das sagen ja die Leute draus. Also, ja. Und New World, ich meine, wenn du eher in den PvP-Sektor gehst, in einem MMORPG, wirst du immer nischiger sein als das, was WoW macht. Das muss denen ja bewusst sein. Also die das ist ja schon mal nicht der Approach. Aus meiner Sicht ist ein MMORPG, wenn du einfach guckst, woher die MMORPG-Leute kommen, über die letzten 15 Jahre zumindest, eben aus WoW, und dann musst du halt andere Zielgruppen anzapfen, um das auch nur ansatzweise auszugleichen. Aber will der, weiß nicht, der 15-jährige Kevin, der den ganzen Tag Fortnite spielt und ein PvP-lastiger Spieler ist, will der jetzt nur World spielen? Weiß ich nicht. Der bleibt wahrscheinlich bei Fortnite, ne? Und du musst halt trotzdem, also du gehst schon davon aus, dass es, denke ich, vergleichsweise nischiger wird, aber halt nicht so nischig wie EVE Online. Also, ne? Es muss halt schon, weiß nicht, so auf 30.000, 40.000 Twitch-Viewern irgendwie sich einpendeln, damit es sich lohnt für Amazon, denke ich, weil ansonsten werden sie irgendwann den Support einstellen. So, und das sind Spielerzahlen dann wahrscheinlich über 100.000, 200.000 mindestens, ne? Dauerhaft.
Ja, das würde ich aber schon sagen, ist ein Erfolg, während die Leute sagen würden, oh, ist ja hier Nische.
Und dann schweigen wir uns an.
Hm.
Ja, also, wir schauen mal. Es ist ja schon so, dass dieses Jahr noch ein paar, also für mich und mein Gaming-Interesse, irgendwie ein paar interessante Spiele rauskommen. Ich freue mich auch sehr auf Lost Ark. Ich bin mal gespannt, was da passiert. Hört man auch gar nichts. Gerade in Bezug auf den Item-Shop, den es in Asien gibt und der natürlich sehr, sehr Pay-to-Win-lastig ist. Von daher, mal gucken, was dieses Jahr noch so passiert in Sachen Gaming. Und gibt's noch einen Geheimfavoriten, der kommt? Oder kommen die immer von der Indie-Schiene, aus dem Nichts? Kann auch noch sein, ne? Man weiß es nie.
MMOs, so, meinst du?
Ja, so generell irgendwie so.
Ah ja, hab ich wieder. Mein Headset war kaputt.
Okay. Ich wundere mich schon, diese Pause.
Es gibt halt, ich weiß nicht, ob du Foxhole kennst. Das ist so eine Art, ist auch ein Indie-MMO, aber es ist ein bisschen wie Company of Heroes, aber in einer Online-Welt mit MMO und Player-Based Wars gegeneinander. Also vielleicht geht's da mehr hin in Sachen, die nicht traditionally Third-Person-Fantasy-Character in irgendeiner Welt sind, sondern einfach andere Sachen, die MMOs sind oder Star Citizen oder sowas. Weißt du, Sachen, die im größeren Rahmen massively Multiplayer sind, aber nicht unbedingt der RPG-Teil der gleiche ist, wie man das jetzt von WoW und den ganzen Spielen kennt.
Ja, aber die scheitern doch auch alle nacheinander weg. Also Star Citizen lebt vielleicht noch und hat noch Chancen, aber die sind doch auch
alle nacheinander
wegfloppen.
Also, ja, wenn du jetzt hier so Foxhole oder so anguckst, die sind in den letzten 3 Monaten enorm geboomt für ein kleines Indie-Team. Und die haben auch, ja gut, die haben halt nicht die Millionen Spieler, aber die haben einen kleinen Tausender-Bereich Spieler. Ich sag mal, wenn es reicht, um Geld zu machen, ist es doch erfolgreich, oder? Ist doch nur relativ, oder?
Das sag ich ja, Definitionssache, ne? Und wann ist ein Spiel erfolgreich oder wann ist es ein Flop?
Ja, dann ist Minion Masters auch erfolgreich, klar. Die leben immer noch.
Geiles Spiel.
Aber, ja, absolut. Aber ich würde halt nicht sagen, dass das, ja, also, selbst für Indie-Devs ist das vielleicht nicht dann der große Hype, sondern halt das Erwartete. Ich meine, sie müssen ja irgendwie Profit erwarten, ne? Und wenn du dann am Ende 1-2000 Spieler hast oder so, dann überlebst du vielleicht, aber das wird ja nicht der Anspruch für New World sein, egal wie. Also New World muss ja groß sein. Weil wenn das auch scheitert, dann kann Amazon ja einfach sein Studio zumachen. Also
ich glaube, sie machen sie auch. Sie haben ja alle anderen Projekte eingestampft, die sie gemacht haben. Nicht zuletzt wegen der Engine. Und die ganze Kohle, die sie ausgegeben haben, haben sie, glaube ich, relativ verbrannt.
Ja.
Also ist mein Tipp.
Crucible, da steckte ja auch, hieß doch so, oder? Ja. Da steckte ja auch dumm viel Geld drin. Das hat man ja gesehen, dass das jetzt kein Projekt ist, wo sie mal kurz einen Monat dran gearbeitet haben. Das war ja einfach viel Arbeit da drin. Also das war eine große Welt.
Aber die technische Basis war bei allem, was sie gemacht haben, war die technische Basis das Problem.
Sah aus wie Unfug und hat sich auch gespielt wie Unfug und das war alles nicht schön, aber es war trotzdem, da haben sie bestimmt ein paar Jahre dran gearbeitet, ne? Das ist und das war komplett gefloppt. Ich meine, damit haben sie ja 0 Cent gemacht, nehme ich an. Ich glaube, sie haben ja alles
gefunden. Sie haben doch das wieder komplett runtergenommen und stillgelegt, oder?
Ja, klar, das ist komplett. Und ich glaube, sie haben alles refundet, was dir ausgegeben wurde. Also es ist basically ein Komplettverlust an dem Spiel. Und die anderen Spiele haben sie vorher eingestellt. Mal
20 Millionen verbraten.
Ja, und wenn New World auch floppt, ich meine, dann denkt sich Amazon vielleicht auch, ja, scheiße, wir können es einfach nicht kaufen. Klappt nicht wie bei Paris im Fußball. Was will man tun? Ist dann halt so.
Uiuiui.
Na, tolle Überleiter.
Ich glaube, Fußball reden wir besser nicht, oder?
Ja, aber Messi zu Paris kann man ja kurz anschneiden zumindest. Das fand ich interessant.
Weil?
Weiß nicht. Was ein lustiges Team da jetzt ist. Ich meine, man kann ja was gegen die Scheichs und Co. haben, aber Ramos ist doch jetzt auch noch da, oder?
Wer ist da?
Ramos ist auch noch da in seinen
Jahren. Ja, aber schon Jahren. Vorher, weit vorher.
Ja, aber ich glaube, er ist immer noch da, das meine ich.
Aber er hat genauso geflennt wie Messi. Er wollte auch bei Real nicht weg irgendwie. Die alten Herren werden da alle weggemobbt. Ist auch krass eigentlich. Ja,
wegen dem spanischen Fairplay, ne?
Ja, ja, genau.
Messi hat ja für nichts gespielt, glaube ich, durfte er nur nicht. aber es ist natürlich ein krasses Team jetzt, ne? Also wenn du Mbappé, Neymar, Messi und Ramos hast, das sieht ja wirklich aus, als ob du da irgendwie in FIFA dein Traumteam zusammen
hast. Ja, wobei Mbappé, glaube ich, weg will. Der will weg. Und es gibt Gerüchte, dass der jetzt zeitnah demnächst seinen Abschied announced. Aber wenn er da bleibt, wäre natürlich echt krass. Aber das ist halt wieder die Frage mit den vielen Köchen, die Suppe verderben. Erinnert so ein bisschen an die Galaktischen damals, irgendwie mit dem Superteam. Mit Figo Beckham und so weiter. Das ist halt wirklich das einzige Interessante. Champions League irgendwie ist so mittlerweile die Scheiß untereinander oder die Oligarchen. Und die Bayern, ne? Deshalb bin ich auch mal so ein bisschen für die Bayern, gerade so am Ende. Aber das interessiert mich persönlich auch, wie die Mannschaft funktioniert. Und in Barca war halt um Messi alles herumgestrickt. Er war halt irgendwie der Leuchtturm, alles war auf ihn zugeschnitten und das ist in Paris halt nicht mehr. Es wird halt echt interessant, wie das da läuft und ob die ganzen Superstars da sich nicht gegenseitig irgendwie ein bisschen schlechter machen.
Wird schon schöner Fußball. Sollen sich noch Ronaldo kurz holen? Stellen sie noch kurz dahin und dann lass mal ein, zwei Saisons noch so spielen, finde ich lustig.
Ja. Financial Fairplay, ne, funktioniert, ist klar.
Ja. Ja, vor allem Paris, ne, die haben sich ja alles einfach gekauft, die waren ja nichts vorher. Ist einfach komplett reingeäumelt von den Scheiß. Wer ist das überhaupt? Katar, oder?
Weiß ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Ich kenne nur das Gesicht von dem Typen, von dem Chef da.
Ja,
aber sonst. Ja.
Aber Messi, du hast doch deinen Blog geschrieben gehabt übrigens, dass du den Wert zu hoch findest, oder was, Azurios? Ich weiß es nicht.
Nee, das war ich. Das ist halt die Frage, ob er das noch wert ist, ne? Ich glaube, das kriegt er 30, 40 Millionen im Jahr.
Aber das Geld ist ja, das ist ja jetzt schon wieder drin mit
Trikotverkäufen. Ja, genau, das ist halt der Punkt. Ist halt die Frage, also, ne, muss ja halt fragen, also spielerisch vielleicht nicht, aber das Merch ist halt der Punkt. Ne? Die wollen für so ein Trikot, so ein Messi-Trikot, wollen die halt 120 Euro haben. Ne? Und jeder PSG-Fan irgendwie kauft sich das Trikot und von daher ist er das wahrscheinlich
wert. Selbst nicht PSG-Fans, ne? Du hast auch einfach Messi-Fans. Die kaufen sie auch noch gleich mit und dann einfach diese Werbewirkung, die du da hast, ne, für die Sponsoren und Co. Und dann auch bei diesen, die machen doch immer, ich weiß nicht, ob Paris das auch macht, bestimmt, die ihre China-Reisen und was auch immer was du dafür Geld kriegst, wenn du Messi, Neymar und Mbappé anschleppst. Ne? Also was die Leute dafür zahlen, dass du da mal kurz ein paar Probetrainings und Co. machst oder ein paar Freundschaftsspiele.
Was bei der ganzen Sache so ein bisschen untergeht, ist, dass sie den wahrscheinlich aktuell besten Torwart der Welt sich auch noch geholt haben nebenbei. Den aktuellen Europameister von Vitalien, wie heißt der? Donnarumma? Ich kann mir nicht merken, wie der heißt.
Buffon. Du musst über Gianluigi wissen, die Italiener
heißen. Der ist halt Bombe, was der für eine EM gespielt hat. Der Typ ist 2 Meter, irgendwie bei der Spielervorstellung. Ist der Messi mal 2, ne? Messi geht ihm halt bis zur Hüfte, ne? Also es ist schon, also auch noch den weltbesten Keeper. Und also normalerweise rein vom Team her, was die aufs Papier bringen, müssen die eigentlich die Champions League gewinnen irgendwie. Also es ist aber mal gucken. Das wird auf jeden Fall interessant. Das wird interessant.
Ja, das fand ich auch interessant. Also, ist halt einfach witzig. Ich mag so, also, ne, ich hasse den Fußball in der Hinsicht, was sie da treiben.
Weißt du, mein lieber Enkles, ja, darf ich dir mal was sagen? Ja. Ich freue mich ehrlich gesagt, so in Sachen Fußball bin ich so, aufgrund natürlich auch von Werders Performance und so und der Entwicklung bei uns im Verein, bin ich so demotiviert, dass ich mich, glaube ich, so wie noch nie auf die neue Football-Saison freue, auf die neue NFL-Saison.
Jetzt bist du an dem Punkt, wo ich vor 5 bis 6 Jahren schon war, denke ich, ja.
Ja,
Football ist
einfach
besser.
Nö, besser definitiv nicht, aber ich habe mich noch nie auf eine Football-Saison irgendwie gefreut wie jetzt. Auch da müssen wir wieder zum Beginn, wenn es richtig losgeht. Das ist ja auch gar nicht mehr so lange. Das ist ja auch im September. Im September passieren so viele geile Sachen. Müssen wir da Gaucho einladen und mal gucken, wer die Favoriten in diesem Jahr sind. Da habe ich ja überhaupt keinen Einblick und überhaupt keine Kompetenz. Das könnt ihr natürlich besser beurteilen. Aber da freue ich mich halt mega drauf. Also habe ich richtig Bock drauf.
Mit mega Saison wieder.
Ich weiß auch nicht, ob es sich lohnt, irgendwie mehr wirklich mal so einen NFL-Pass zu kaufen. Aber wollte ich gerade sagen, wenn du The Zone hast, auf The Zone oder auf Run NFL zeigen sie halt immer, in Anführungsstrichen, meine Buccaneers. Und deshalb brauche ich die wahrscheinlich gar nicht. Ne? Ich bin ja auch so ein Team-Typ, ne? Wie bei Werder auch. Die interessieren mich nicht so.
Also mich interessiert halt hauptsächlich, ich gucke Football hauptsächlich für Red Zone. Das heißt, die Sonntags, also basically die Bundesliga-Konferenz, ne? Mhm. Weil das halt mein. Also das ist halt das ist das Coolste, was ich kenne. Red Zone fängt an in der Regel, es kommt drauf an, wir switchen zwischen Winter- und Sommerzeit während der NFL-Saison, aber entweder 18 oder 19 Uhr bei uns und geht dann basically bis in den frühen Morgen am Montagmorgen, ne, bis, ich glaube, das letzte Spiel endet gegen 5, 6.
Das heißt, mein Wecker klingelt am Montag um 6:30 Uhr, yeah.
Ja, aber du hast trotzdem die Early und die Ja, je nachdem, wenn du ein bisschen länger machst.
Es war auch oft so, dass die das ist das Gute an Football im Gegensatz zu NBA und Basketball, dass du halt viele Spiele hast, die auch irgendwie mal um 20 oder vor allen Dingen auch um 22 Uhr hatte ich sehr, sehr viel. Und das kannst
du halt den ganzen Sonntag machen. Also der Sonntag ist ja der Sonntag ist ja der NFL-Tag. Alles andere ist ja, du hast Monday Night Football und du hast Thursday Night Football. Das ist immer ein Spiel. Musst du nicht gucken. Also kannst du gucken, wenn du gerade Lust hast, aber musst du nicht. Red Zone, das ist alles wie bei uns. Also es ist wie die Bundesliga, ne? Wir haben ja auch den Samstag eigentlich. Ist ein bisschen gestreckt mittlerweile, aber die meisten Spiele sind am Samstag. Und im Football ist es so, du hast die meisten Spiele um unserer Zeit 19 Uhr eigentlich. Das ist bei denen 13 Uhr in den meisten Regionen USA. Ne? Die fangen ja wirklich mittags an. Und dann hast du die Abendspiele, die um 22 Uhr starten am Sonntag. Und die gehen ja auch nur maximal eigentlich bis 1 Uhr bei uns. Ne? Also und dann hast du noch den Sunday Night Football, der dahinter kommt. Das ist dann einzeln, das ist das Topspiel der Woche sozusagen. Ne? Das kommt dahinter. Aber am Ende des Tages hast du halt Red Zone einfach, also 6 Stunden wirklich Konferenz durch, 7 Stunden ungefähr.
Das heißt, du lässt das einfach mal so den ganzen Tag laufen, guckst das so ein bisschen nebenbei oder wie muss man sich
das vorstellen? Nein, Red Zone ist mein Heiligtum. Red Zone ist das Geilste. Da guckst du, da fängst du an um 19 Uhr, dann kommt Chris Hansen und erklärt dir alles. Und macht seine schönen Sachen und sagt, 7 hours of commercial free football start right now. Das macht er immer, so sein Markenzeichen und der kommentiert das halt alles oder der switcht halt zwischen den Kommentatoren rum. Und der Zone hat es halt seit 2 Jahren, glaube ich, jetzt mittlerweile, die Red Zone. Und das war der einzige Grund für mich, den NFL Game Pass zu haben, ne? Und deswegen habe ich den jetzt auch nicht mehr. Der ist ja scheiße teuer, der kostet 160 Euro oder so.
Ja, aber das ist ja wie bei der NBA-Sache, wenn du da einmal VPN anschmeißt, kriegst du den für die Hälfte, ne?
Ja, weiß ich nicht, ob sogar das günstiger ist. Ich glaube, ja, teurer.
Keine Ahnung. Da gibt's ja Tricks ohne Ende. Ich hab's, glaube ich, aus Nigeria.
Ja,
okay. Mal VPN ändern, was weiß ich, wohin, irgendwie, ne? Und dann
zahlst du plötzlich nur die Hälfte. Eigentlich nicht. Also, außer wenn du wirklich, die haben halt einige schöne Sachen, wie zum Beispiel ihre Games in 40 Zusammenfassung. Wenn du ein Spiel nicht geguckt hast, dann schneiden sie basically alle Sachen raus und zeigen dir wirklich immer noch ungefähr. Ich weiß es gar nicht, wie lang das ist. Ich glaube wirklich, also wir haben erst die Game in 40, das sind 40 Minuten. Jeder einzelne Play des Spiels sind ungefähr 40 Minuten, die dann einfach ohne irgendwelche Interruptions durchlaufen. Ne? Und sowas bieten sie halt im Game Pass an. Wenn man da halt Spaß dran hat, dann kann man ihn holen. Aber wenn man nur die Spiele sehen will, haben wir in Deutschland eigentlich alles mit der Zone dran.
Also, ja, ist klar. Ich werde das kurzfristig entscheiden, aber ich denke auch, dass ich den nicht brauche. Lass uns mal über Filme reden. Ich habe in letzter Zeit, ich habe ja meine Tour durch Disney Plus irgendwie verfeinert. Jetzt die letzten 2 Wochen mit dem Schulbeginn wieder und so war ich halt komplett dicht irgendwie und bin immer abends müde ins Bett gefallen, aber davor. Und ich habe ja auch einen freien Tag irgendwie, von daher habe ich immer so ein bisschen geguckt. Und ich bin jetzt, ich will nicht sagen durch irgendwie, aber ich habe jetzt noch Coco geguckt, den kannte ich auch nicht. Den fand ich auch wirklich fantastisch. Wirklich guter Film. Und jetzt lief ja irgendwie What If an. Und Bad Batch, die Animations-Star Wars-Serie, irgendwie gab es das Staffelfinale, die hat mich irgendwie gar nicht gereizt, ich weiß auch nicht warum. Hast du schon in What If reingeguckt, Clays?
Ich hab's gesehen, die erste Folge. Also ich habe sie nicht gesehen, ich habe nur gesehen, um was es geht in der ersten Folge. Das hat mich gelangweilt. Und deswegen habe ich nicht angeguckt bisher. Geht ja um.
Ich habe auch überhaupupt keine
Motivation. Die alternative Timeline von
Captain America. Genau. Ich habe überhaupt keine Motivation, das zu gucken. Woran liegt das?
Weiß nicht, ist halt Animation und sieht auch nicht so cool aus, fand ich. Also es ist nicht mal gute Disney-Animation oder sowas. So.
Und du musst es halt auch nicht gucken, ne? Weil es halt was wäre, wenn ist, ne?
Ja, es ist ganz lustig, ist ganz schöner Fanservice und ich werde es bestimmt irgendwann angucken, aber bisher habe ich noch nicht so richtig die Motivation dazu gehabt.
Ich habe übrigens die Eiskönigin Teil 2 auch geguckt, nachdem du es empfohlen hast. Und von allen Filmen, die ich geguckt habe, fand ich den am beschissensten. Es ist halt ein Barbie-Film, ne? Es ist halt einfach nichts.
Kein Barbie-Film.
Es ist halt ein Barbie-Film.
Das ist ein wunderbarer Disney-Märchenfilm.
Du bist vielleicht nicht ganz
die Zielgruppe. Ich bin nicht die Zielgruppe, aber Enkels hat gesagt, der ist geil und ich habe mich, normalerweise sind seine Empfehlungen immer ganz gut, aber in diesem Falle fand ich ihn ganz schlimm. Aber das ist halt ein Girly-Film. Das ist halt, keine Ahnung. Das ist
überhaupt kein.
Ja, doch. Also ich mochte Vaiana, ich mochte Spot und Alo oder wie der hieß. Ich mochte eigentlich alle Filme, die ich geguckt habe, aber Eiskönigin ist halt so Zielgruppe, junge Damen, das ist halt einfach nichts, finde ich.
Das ist eine gemeine
Lüge. Ich auch,
bin auch die Zielgruppe.
Darf man, würde immer wohl mal sagen dürfen, ja?
Nee, wird man nicht mehr aber sagen.
Aber das muss es doch auch geben.
Ja. Ja, klar muss es das geben. Nur, ich hab halt Enkel als Vertrauen.
Man muss halt die Songs mögen. Und man muss halt.
Ich würde so gerne, mal so Mäuschen spielen und dir dabei zuhören, wie du so einen Film guckst, wo du sonst so ein harter Motherfucker bist.
Das bin ich überhaupt nicht.
Und dann bei Eiskönigin so mega auf die Musik abgehst und so mit einer Träne vor dem Fernseher sitzt und so total emotional, so Florian Silbereisen-mäßig mitsingst. Das würde ich zu gerne sehen. Ja, also, sorry, aber das ist halt
ein Mädelsfilm. Ich habe schon immer eine sehr feminine Ader bei Filmen. Okay. Ich mochte auch Twilight. Also ich hab's nicht gefeiert.
Ich fand's auch nicht so scheiße. Das war ja auch wieder so ein Internet-Hype, dass man das scheiße finden muss. Glitzervampire, ja, genau. Ich fand die Filme auch okay.
Nie dabei. Der letzte war sogar richtig gut. Die anderen, die konnte ich alle gut gucken, hatten alle gute Musik und gute Bilder. Ja, war halt nix, ne? Aber es war halt auch nichts zum Hassen, wie die Leute es dargestellt haben. Also, dass das Schlimmste der Welt ist, das habe ich nie verstanden. Und ich hab schon immer so, also ich gucke auch gerne mal so Liebeskomödien, die eigentlich eher Frauen gucken, glaube ich. Ich mag auch Nicholas Sparks Filme. Das sind diese richtig kitschigen. Kann ich auch gucken. Kein Problem. Okay. Sehr flexibel, aber ich mag auch Marvel.
Ja, ich wollte jetzt gerade sagen, ja, jeder, aber das stimmt ja auch nicht. Das ist ja auch leider nicht
so. Ich mag einfach sehr viel. Also, ich weiß nicht, ich bin nicht so. Ich habe einfach nicht so Genre-Einschränkungen, außer ich mag keinen Horror. Horror war nie meins. Das ist einfach nicht so. Ne, da gibt ein paar Ausnahmen, aber die meisten Horrorfilme mag ich nicht. Und Western waren nie so meins, wobei es da auch Ausnahmen gab, wie hieß das nochmal? True Grit? Also die neueren Western eher, aber die alten, die fand ich halt immer sehr meh.
Ist ja auch eher selten, dass man überhaupt mal in Western rauskommt.
Ja, genau, Western ist auch irgendwie so eine andere Generation, ne? Das ist halt echt so. Ich bin mit Western groß geworden und ich fand das natürlich auch super geil früher. Die Schwarz-Weiß-Dinger mit, ja, wie hießen die alle? Ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, aber ich bin damit aufgewachsen und kann mich erinnern, dass ich als Kind auch super viel Cowboy und Indianer gespielt habe. Das darf man heutzutage auch nicht mehr sagen, ist ja auch irgendwie rassistisch irgendwie, wenn du dann irgendwie so mit so einem Indianer-Feder-Dings durch die Gegend gelaufen bist. Aber früher war das alles noch ein bisschen entspannter und es war auch irgendwie schön. Aber ja, heutzutage wird das auch gar keiner mehr sehen. Ich hatte da auch keinen Bock mehr drauf. Übrigens, Köln hat gerade das Spiel gegen Hertha gedreht. Die haben 1-0 zur Halbzeit zurückgelegt und führen jetzt 3-1. Köln hätte ich gedacht, dass die auch Schwierigkeiten in der Saison kriegen. Von daher,
wow. Ja, heißt ja nichts am ersten Tag.
Aber ja, du hast absolut recht. Ja, klar. Natürlich heißt das nichts.
Nee, aber ich generell Filmgeschmack, also ich kann wirklich fast alles gucken. Und das ist auch ganz cool, eigentlich. Also,
ja, also oft ist die Herangehensweise und die Erwartungshaltung auch viel dafür verantwortlich. Wenn ich jetzt eine Romantic Comedy gucke, dann erwarte ich das und dann bin ich auch happy damit. Ich sehe das auch so. Ich habe total viele Schnulzfilme, die ich auch gerne gucke. Du musst halt mit dem richtigen Mindset rangehen, ne?
Ja, vor allem das, was du erwartest, ne? Ich habe nie verstanden, wie man Transformers kritisieren kann. Weil, also da kritisieren
hab ich Transformers. Kritisiert?
Ja. Nee, weiß ich nicht, ob du es gemacht hast, aber viele Leute machen es und die kritisieren es mit der ich meine, sie kritisieren es mit der Aussage, die Story ist so flach. Ja, guess what? Also da geht es um irgendwelche Autobots, die aus dem Weltall auf die Erde plumpsen. Ja, die Story wird nicht die diebste sein. Es geht darum, dass viele Sachen explodieren, weil Michael Bay gerne Sachen explodieren lässt. Und dazu hast du schöne Musik und coole, eindrucksvolle Bilder und natürlich hast du. Es ist ja wohl klar, dass das jetzt kein Theaterstück ist. Weißt du, also ist ja völlig absurd. Man muss einfach mit dem Mindset reingehen.
Absolut richtig. Ich habe Fast and Furious 9 geguckt letzte Woche und ich war absolut happy damit. Der ist extrem hirntot und beschissen, bunt und laut und ich war absolut happy damit. Schießen ihr Auto ins Weltall und springen und fliegen, alles super. Genau das, was ich erwartet habe.
Das ist auch das Ding mit diesem Mortal Kombat-Film, ne, den du mir empfohlen hast und den ich auch ganz gut fand. Da, ne, weißt du auch, was auf dich zukommt. Da erwartest du jetzt auch keine Hollywood-Storylines, ne? Also von daher. Ja,
eben.
Ja, ihr habt schon recht. Hat,
sein müssen, ne?
Was mich so ein bisschen, was heißt traurig macht, aber ich würde halt gerne diesen Jungle Cruise mit The Rock und der Tante da sehen, der momentan bei Disney per VIP-Zugang irgendwie, wie viel kostet? 25, 22 Euro. Mhm. Aber, ja.
Ja, sowas würde ich das auch nicht ausgeben, also.
Da warte ich dann, genauso wie Black Widow, da warte ich dann, wenn der in 2-3 Monaten dann da umsonst läuft.
Ne? Ja, aber Jungle Cruise, da wirst du jetzt auch nicht viel erwarten, storytechnisch. Was erwartest du, wenn Dwayne The Rock Johnson in einem Film
ist? Er ist einfach ein geiler Typ, Alter.
Ja.
Diss Dwayne The Rock Johnson nicht, Alter.
Nee,
ich just smell what The Rock is cooking, ja.
Der ist da und der macht lustige Sachen und wird sich ein bisschen prügeln und am besten fliegen ein paar Sachen in die Luft.
Ja,
so. Das ist doch das, was man erwartet, ne?
Ja, klar.
Brauch ich keine Story. Soll cool aussehen. Du musst halt nur unterhaltsam und gutes Tempo haben. Das ist
Sascha, alles, du wolltest auch irgendwas dazu sagen, glaube ich, bevor wir dich.
Ja, die 20 Dollar oder was es kostet, whatever. Wir haben zum Beispiel jetzt, ne, Fast and Furious war 1995 für irgendwie.
Zu Hause oder am Kino hast du geguckt?
Zu Hause. Okay. Normalerweise wären wir ins Kino gegangen. Jetzt war er aber hier, kann ich Ultra HD, kann ich streamen für 20 Dollar. Und wir haben zu dritt geguckt. Denke ich mir, okay, wenn wir jetzt ins Kino gehen, kostet das Ticket mindestens mal 15 Dollar, mal 3 plus Schnickschnack, sind wir ein Fuffi los. klar, $20 ist teuer, aber ich supporte den Film auf die Weise und ich kann es zu Hause gucken mit meinem Soundsystem und meinem Fernseher, ohne dass mir irgendein Idiot dazwischen schreit. Und ich finde es einen fairen Deal.
Es lohnt sich, ab dem Moment, wo du es mit mehreren guckst, lohnt sich's halt, ne? Das ist halt das Ding, ja.
Ja, was ich da super schlimm fand, war, wer war das, Xbox? Oder wer war das, die diese Zuschauererkennung da vorgeschlagen haben? Voll der Albtraum, dass du quasi so eine Art Kinect oder sowas hast. Und wenn du den Film dann kaufst, dann checkt er, wie viele Leute da sind.
Ach,
und dann
du Scheiße. Ich
mir, oh Gott, er findet doch sowas nicht. Das ist absolut katastrophal. Eine Kamera, die meine Couch überwacht, mit wie vielen Leuten ich da sitze.
Oh Mann.
Aber jetzt $20 für einen neuen Film, den ich sehen möchte, wo ich normalerweise ins Kino gehen würde, finde ich fair. Also da möchte ich das Modell unterstützen.
Das habe ich die ganze Zeit gesagt, Steve. Siehst du? Gibt's doch Leute.
Nee, was heißt siehst du? Ihr habt ja, also ihr habt dahingehend recht, dass in dem Moment, wo du es mit mehreren guckst, es fair ist. Aber ich gucke die Sachen alleine, weil meine Freundin keinen Bock auf solche Filme hat. Und dann ist es einfach zu teuer. Ich zahle halt einfach nicht $20 für so einen Film.
Okay, aber da fragt sich dann auch, ob die Produktionskosten jetzt mal runtergehen. Weil die Hollywood-Movies waren ja extrem teuer zu produzieren. Wenn du jetzt
also hier, ich habe mir jetzt zum Beispiel Wonder Woman habe ich ja bei Amazon geguckt und der kostet 13-14 Euro und das kann ich halt bezahlen, das kann ich mit mir vereinbaren. So, sorry, ich habe dich unterbrochen, Sascha.
Ja.
Produktionskosten warst du.
Ja, also die machen jetzt weniger Geld als am Boxoffice. Ne? Wenn wir das zu dritt zu Hause für $20 gucken und vorher hätten wir, keine Ahnung, 45 ausgegeben, ist ja weniger Budget da. Und vielleicht führt das endlich dazu, dass diese inflateden Kosten ein bisschen runterkommen. Ich weiß nicht, ob du jetzt hier Black Widow mitbekommen hast und Scarlett Johansson, die sich da irgendwie Disney gesuht hat für ihr Geld oder irgend sowas.
Die
hat ja wohl 20 Millionen oder so bekommen für die Rolle. Und dann hätte sie aber noch on top irgendwie, keine Ahnung, wie viel Millionen bekommen.
Das sind Kinoeinnahmen, ne?
Ja, noch da, von den Tickets. Genau, und das ist jetzt weg. Und jetzt tut sie, weil sie zu den 20 Millionen will sie halt nochmal irgendwie, keine Ahnung, 20 Millionen haben. Also erstmal natürlich, wenn es im Vertrag stand, okay, verdient sie das. Aber da frage ich mich wieder, diese Filme, die müssen halt so teuer sein, weil wenn du deinem Schauspieler $20 Millionen zahlst, 20 Millionen, damit der 3 Monate irgendwie rumhammelt vor der Kamera, es steht das halt in keinem Verhältnis mehr
zu der
Arbeitsleistung.
Die Argumentation kannst halt, das ist halt Angebot und Nachfrage, ne? Also im Fußball, so ein Messi hat auch keine 40 Millionen irgendwie verdient.
Ja, aber wenn jetzt die Filme nicht mehr so viel Geld machen können, pre-Pandemic hat irgendwie ein Endgame, hat irgendwie 1 Milliarde gemacht oder sowas, ja? Und wenn jetzt der nächste Blockbuster rauskommt, macht der vielleicht nur noch irgendwie 250 Millionen, dann müssen sie ja irgendwo kürzen. Und das Einzige, wo du kürzen kannst, ohne Qualität zu verlieren, ist, dass du deinem Schauspieler halt nicht 20 Millionen zahlst oder hier Robert Downey Jr., der irgendwie seine 80 Millionen kriegt, sondern du zahlst dem halt irgendwie nur 5 Millionen oder 7 Millionen.
Was auch noch unglaublich viel Geld ist, ja.
Ja, eben. Also ich sage jetzt nicht, keiner soll so viel Geld verdienen, aber wenn die Kosten so inflated sind, wäre das das Erste, wo ich ansetzen würde.
Ich glaube, dass Scarlett Johansson nur geklagt hat, weil sie wusste irgendwie, dass das das letzte Mal war, dass sie als Black Widow auftritt, weil sie ist ja nun leider tot. Von daher war
das eher letzter Film. Aber to be fair, wenn es wirklich, ich weiß nicht, wie der Vertrag aussah, aber wenn es drin stand und sie cheaten sie raus, sure, dann soll sie es suhen. Aber ich sag mal, in dem Moment,
sie braucht das Geld halt, ne? Sie braucht das halt.
Ach komm, wenn du einmal 20 Millionen bekommen hast, wenn du es nicht gerade hier
in Niklas Disney braucht das Geld, oder wie? Also kommt, jetzt stellt euch mal
auf die... Also ich brauche auf jeden Fall das Geld.
Generell haben wir deswegen so viele gute Filme und Serien aus den USA, weil dort die Actor so stark sind und auch mitbezahlt werden. Das ist wirklich wichtig. Deswegen ist es bei uns so, dass wir, also die Amerikaner wissen einfach, die haben viel besseren Nachwuchs, weil die Leute wirklich richtig viel verdienen, weil sie eben an den Filmen beteiligt werden. Was es in Deutschland fast nicht gibt. Schauspieler in Deutschland werden nicht, ne, also am Tatort wirst du nicht, gut, der Tatort macht auch nur, ich glaube, der macht kein richtiges Geld, aber ist ja auch egal. Also, ne, bei deutschen Kinofilmen und Co., die Actor von uns, die kriegen nicht so krasse Beteiligungen an den Filmen, was in den USA aber normal ist. Und wenn du als Scarlett Johansson jetzt Black Widow spielst und in deinem Vertrag steht, okay, ich nehme nur 20 Millionen, aber ich kriege dafür noch Prozente an den Kinoeinnahmen und der Film kommt dann einfach nicht wirklich in die Kinos, sondern wird einfach auf Disney Plus vertrieben und an den 22 Euro, die Leute da abgeben, kriegst du gar nichts. Dann wurdest du halt verarscht von Disney.
Also, ja, das sehe ich auch so. Also das ist true, also, aber auch,
da würde ich auch klagen. Ja.
Aber ja, sie haben sie ja wohl scheinbar jetzt dann geblacklistet. Mal gucken. Ah, ich sag mal, wenn du schon mal.
Was haben sie?
Sie wollen nicht mehr mit ihr arbeiten, in the future heißt es wohl.
Ja, ja, gut, aber ich sag ja, sie hat's auch nur gemacht, weil sie wusste, okay, Black Widow hat sich jetzt eh erledigt.
Ja, komm, aber die ist jetzt wie alt? Die ist in ihren Early 30s, hat ein dick gefülltes Bankkonto, der kann das alles egal sein. Die kann sich zur Ruhe setzen und wenn sie jetzt nicht gerade...
Ja, gut, aber es gibt ja noch andere Studios als Disney, also die wird schon noch irgendwie in Filmen auftauchen, sage ich voraus.
Ja, und ja, das warum die auch so viel verdienen, ist ja auch klar, ne? Also ich meine, Scarlett zieht halt Leute ins Kino, währenddessen kannst du ja nicht einfach irgendwen da hinsetzen auf einmal, vor allem nicht, wenn die Rolle über Jahre aufgebaut wurde, da ist es noch viel schwerer. Also ich glaube, das ist halt einfach diese ganz normale, ne, man kann sagen, das ist ja so ein typisches Argument, warum verdient der Fußballer, der Schauspieler und Co. so viel? Naja, weil es kein anderer außer er tun kann, also außer diese eine Person. Deswegen.
Ja, wenn du jetzt Jungle Cruise anguckst, Jungle Cruise ohne The Rock, glaube ich, wird nicht so gut laufen. Ich gehe hin, weil ich The Rock sehen will. Der spielt immer denselben Charakter, immer dasselbe und ja.
Es ist aber Trash, der Film ist komplett Trash, sobald du Rock rausnimmst aus der Equation. Da ist einfach nichts mehr, ne? Und das ist ja bei den, das ist bei Fußballern und Co. eben sehr, sehr ähnlich. Und dann diese Argumentation, ja, aber die Arbeitsleistung ist nicht so viel wert. Ja, das ist ja obvious. Natürlich macht ein Altenpfleger mehr als irgendein Schauspieler, rein objektiv gesehen. Aber der Altenpflegerjob kann halt sozusagen, einfach mehr Leute können den machen. Und nicht mehr Leute sind Dwayne The Rock Johnson. Das ist halt unfair auf einer
Sicht. Beides ist richtig. Wenn der Marktpreis, also wenn der Markt bezahlt, ist es auch okay. Objektiv gesehen ist es natürlich verdammt viel Geld für wenig Arbeit, aber wenn das Business Model funktioniert, ist es durchaus okay.
Ja.
Das ist halt okay. Also mein Grundpunkt war ja, meine Frage, ob jetzt dadurch, dass die Firmen nicht mehr so viel Geld machen, ob dadurch jetzt es anfängt, dass die Gehälter mal runtergehen auf irgendwo einen, ich sag mal, einstelligen Millionenbereich zum Beispiel, einfach weil sie nicht mehr die Chance haben, so mega viel Geld zu machen im Kino, weil keiner weiß, ob das Kinogehen überhaupt wiederkommt, weil alle haben ihre Fernseher zu Hause aufgerüstet, jeder bietet Streaming überall an. Es kann sein, dass es nie wieder richtig zurückkommt, ne?
Ja, klar, aber das wird ja aktuell wahrscheinlich schon in neuen Filmen so, also ich kann mir gut vorstellen, dass die Preise schon runtergegangen sind. Ne, also wenn du jetzt als Schauspieler irgendwie in einem neuen Blockbuster mitmachst, dann werden die Studios schon sagen, Corona-Situation, du weißt es selbst, wir werden nicht so viel Geld mit dem Film machen wie einst. Wahrscheinlich sind die Preise, also die Gagen jetzt schon unten, oder?
Ja.
Würde man vermuten, denke ich auch.
Tippen. Und vor allem der Unterschied zwischen Fernsehen und Kino wird immer kleiner irgendwie. Beides läuft auf meinem Screen, sowas wie, ich sag mal, The Witcher auf Netflix sieht genauso gut aus wie Herr der Ringe fast im Kino. Also es verschmilzt irgendwie alles immer mehr.
Klar. Und deswegen, ja, die werden weniger verdienen, wenn das, und ja, denke ich auch. Aber das regelt halt der Markt automatisch. Nur bei sowas wie bei Black Widow, jetzt kann ich halt verstehen, dass Scarlett klagt. Einfach weil, naja, das steht halt im Vertrag drin offenbar, dass sie Anteile an den Kinoeinnahmen kriegt und dann ist der nicht im Kino. Das ist halt doof, ne? Ich meine, das musst du doch 1:1 übertragen auf das Online-Angebot.
Ja, aber die alten Tage von es ist im Kino und dann ein Jahr später irgendwann mal im Fernsehen, ich glaube, das kommt nie wieder.
Das, ja. Ist, ja. Das wäre was Positives, was man aus Corona gezogen hätte, wenigstens dann. Ne?
Also ich habe es noch miterlebt von nur am Fernsehen bis hin zu der Boom der Videotheken, bis hin zum Sterben der Videotheken und jetzt Streaming. Ja, die Videotheken waren ein riesen Blip, DVD-Verleih und alles. Und jetzt sind wir komplett woanders, was keiner hätte voraussagen können.
Ja, jetzt ist halt, die Technik ist halt einfach so weit. Ne? Die Leute haben zu Hause die Technik, um Filme basically so zu gucken, dass sie vielleicht nicht auf Kinoqualität haben, aber sehr, sehr gut schaubar haben.
Weil sie ja, aber das ist alles so billig geworden. Klar, die Projektoren und so, du kannst dir, ich glaube, für $1,000 kannst du dir ein Heimkino einrichten, was schon seinesgleichen sucht, für einen Projektor und ein Soundsystem.
Brauchst du ja nicht unbedingt. Nimmst dir einfach einen 4K-Fernseher, sieht auch sick aus, ne? Also stellst noch zwei Boxen hin, wenn du Bock hast. Das ist ja einfach sick. Wirklich nicht die Welt.
Sick okay. Sieht das aus.
Ja, und jetzt hast du die Technik und die, du hast halt auch die Infrastruktur jetzt über die Streaming-Anbieter einfach, um die Filme zu distributen.
Ne? Ja, aber so. Es geht natürlich auch viel verloren, wenn ich jetzt zum Beispiel hier an Infinity War Opening Night denke, ein Kino voller Superfans, und gute Stimmung und so. Es gibt immer mal gute Momente, die man jetzt nicht wieder so haben wird, mit einer großen Menge von gleichgesinnten Leuten.
Ich finde auch immer noch nach wie vor, dass es Filme, die du im Kino gucken musst, sonst verlieren die was. Also ein Avatar zum Beispiel, den kannst du nicht zu Hause gucken, auch nicht mit dem geilsten Beamer und mit allem drum und dran. Das ist ein Film, den du im Kino gucken musst. Es gibt solche Filme einfach. Und weil du kaufst ja auch nicht nur das Kinoerlebnis, sondern du kaufst ja das gesamte Paket. Eben mit Leuten, die ausrasten bei der Premiere irgendwie. Ich weiß noch, Herr der Ringe irgendwie, da hast du einen Hobbits im Kino und jede geile Szene wurde abgefeiert. Und das ist wie irgendwie ins Stadion gehen und Fußball gucken auf einer anderen Ebene. Das ist, würde mir schon fehlen bei manchen Dingen irgendwie.
Das ist die positive Seite, aber ich kann mich genauso erinnern, ätzende Leute im Kino. Dann läuft der Film, eine Viertelstunde später laufen labernde Leute rein. Jemand, der neben dir das Telefon hat, die ganze Zeit und labert es immer wieder. Das ist halt die negative Seite, die ich absolut nicht vermisse. Überpriced Popcorn und sammelnde Leute. Also zu Hause, wenn ich pissen muss, mache ich Pause, gehe raus, spule 10 Sekunden zurück und alles ist super. Also wir geben einiges auf, aber ich glaube, die Convenience wird sich am Ende durchsetzen.
Aber das Gute ist ja, dass, also ich finde, wenn du noch die Wahl hast, das wäre ja schön. Ne? Also klar, du kannst sagen, ich habe einen langen Tag, ich werde jetzt nicht ins Kino, ich setze mich vor den Fernseher. Oder du sagst, ey, ich habe Bock ins Kino zu gehen und wenn beides noch möglich ist, das wäre halt schön.
Ja, aber wie lange halten die Kinoketten das jetzt durch?
Ich meine, Zeit verändert alles und du brauchst dann vielleicht nicht mehr an jeder Ecke ein Kino, sondern vielleicht brauchst du halt nur noch ein Viertel der Kinos, die du aktuell hast und dann kannst du immer noch so, dann wirst du immer noch die Opening Nights für Sachen wie Infinity War haben. Du brauchst nur nicht mehr so viele. Du brauchst nicht mehr einen Cinemax hier an jeder Ecke, sondern du brauchst dann halt vielleicht nur noch zwei im Stadtzentrum und da sind dann die großen Events und dann ist es halt wie eine Oper oder wie ein Theater, wo Leute hingehen, wenn sie wirklich was richtig gerne sehen wollen. Und so 0815 Sachen wie zum Beispiel dann der neuen The Rock Film, den viele, weiß nicht, wahrscheinlich gucken den auch viele gerne im Kino, was weiß ich, aber den können dann die Leute halt auch daheim gucken, weil da ist es mir nicht so wichtig, dass ich den im Kino sehe, weißt du?
Das wäre eine schöne Kombination in der Zukunft, was du sagst, so diese Theater-like Experience für große Events, aber an sich, wenn ich das möchte, zu Hause. Und vor allem, es erlaubt auch Leuten, die halt nicht das Geld haben, ins Kino zu gehen. Und das darfst du auch nicht vergessen, wenn du bei uns mit irgendwie zwei Kindern und der Familie ins Kino gehst, bist du halt $60 los. Und gerade wenn du unteres Einkommen bist, ist es nichts, was du mal eben so rausdischen kannst, während ich zu Hause Streaming das mehr oder weniger für einen Zehner im Monat machen kann. Das ist gerade für Families, ist das schon nicht zu verachten, der Unterschied.
Absolut. Und ich meine, es ist ja eh nicht mehr aufhaltbar. Ich meine, die Filmhersteller, die Disney und Co., die müssen nichts mehr in die Kinos abgeben, wenn mehr Leute auf ihrem Disney Plus die Scheiße angucken. Das ist ja einfach Profit für sie. Ich meine, ich weiß nicht, wie viel die an Kino abgeben. Ich glaube eh nicht so viel. Ich glaube, die Kinos machen eher über Popcorn ihr Geld, aber es ist ja einfach, es ist bestimmt einfacher und besser für sie. Und ich glaube, die Anfrage für Kino basically am gleichen Tag, ne, auch daheim, gucken zu können, die ist da. Und gleichzeitig ist aber trotzdem auch die Nachfrage da, immer noch ins Kino gehen zu können. Und deswegen denke ich einfach, das ist einfach nur eine Veränderung der gesamten Situation, dass es eher so Richtung, ja, Theater meinetwegen geht oder was auch immer. Und du musst ja auch nicht zu jedem Fußballspiel von Werder gehen. Du gehst da gerne mal hin, aber du musst ja nicht jedes da sehen, oder? Du kannst ja auch einfach
vieles kannst du dir auch daheim. Das ist natürlich limitiert, weil du halt in ein Stadion nur so und so viele Leute reinkriegst, aber an sich, ja.
Aber es ist ja nicht immer ausverkauft. Ne? Also selbst da entscheiden sich die Leute nicht jedes Mal. Ich muss das nicht jedes Mal gucken. Aber wenn die Bayern dann da sind, dann will ich es vielleicht sehen. Und dann ist auf einmal ein Über. Ne?
Also die Bayern sind leider nicht mehr da.
Die sind leider nicht mehr da, aber der HSV dafür. Da werden die Leute noch hinwollen. Nee. Und ich glaube, das ist das Gleiche. Und dann bei Infinity War wird die Nachfrage natürlich steigen. Und da wirst du dann halt viele Vorstellungen haben. Und dann wird es bestimmt auch eine Opening Night geben, wenn der neue große Marvel kommt. Aber für so kleine Sachen.
An die Infinity War Opening Night erinnere ich mich noch. Das war wirklich eine der besten, wo ich gewesen bin. Es war mördervoll und gefühlt war irgendwie ein Viertel der Leute verkleidet als irgendein Blödsinn. Alle hatten super Laune. Und das sind halt die großen Momente, an die ich mich noch erinnere irgendwie.
Ja, sowas ist cool. Ich war beim Dark Knight, als Dark Knight Rises released wurde.
Was, du hast Disney-Songs gesungen oder was auch verkleidet? Oder?
Was ist nur los mit dir?
Dark Knight. Ja, ich diss dich heute, Alter.
Dark Knight, Batman.
Ich weiß. Ja, ich weiß, aber
alle drei Filme am Stück.
Aber da wird ja nicht gesungen und du hast ja gesagt, du magst das so, wenn gesungen wird. Deshalb dachte ich.
Das mag ich auch. Ich mag vieles.
Ja, okay. Sehr, so, jetzt muss ich euch leider unterbrechen, weil eure Diskussion dreht sich im Kreis. Im Prinzip sind wir uns alle einig. Und ich habe noch ein paar Sachen auf meiner Liste und wir kommen so langsam dem Ende entgegen. Erstens.
Da kommt die Spaßpolizei.
Erstens soll ich, ja, aber du wirst mir gleich danken, Sascha, weil ich soll dich nämlich grüßen von meiner Kollegin Melle. Die Melanie ist in meinem Kollegium und die hört seit Jahren meinen Podcast und ist jetzt auch auf das Herrenspielzimmer umgeswitcht und die ist, ich will nicht sagen, dein größter Fan, aber ein Riesenfan. Ich soll dir das sagen. Und sie mag die Art, deine ruhige und nüchterne Art, alles zu bewerten. Und ja, sie ist ein großer Fan. Das wollte ich mal weitergeben an dieser Stelle von dir.
Oder an dich. Schön. Vielen Dank.
Ja, bitte. Und dann ist Gerd Müller heute gestorben. Das ist eine durchaus große Sache, weil wir
reden hier. Das ist ein Fußballer, richtig?
Das ist ein Fußballer. Das ist vielleicht einer der größten Fußballer, die je gelebt haben. Einer der wenigen, die wirklich alles gewonnen haben, was man gewinnen kann. Weltmeister 74, Europameister 72, der Bomber der Nation. Bis letztes Jahr noch den Bundesliga-Meisten-Tore-Rekord gehabt. Ein Jahrhundertfußballer. Und ja gut, er war Bayern-Spieler, nobody's perfect. Aber ein Spieler, der irgendwie, könnte man heute mit Messi und Ronaldo vergleichen, also wirklich ein Weltstar. Und einer der, ich würde sagen, Top 3 besten deutschen Fußballer aller Zeiten. Und ja, der ist heute verstorben mit 75, der war irgendwie, glaube ich, auch schon dement und so, also der, ja, jetzt so in den letzten Jahren war das wohl eh so ein bisschen schwierig, aber ja, also 75 ist ja eigentlich nicht so ganz alt, aber denke ich noch okay, wenn man so alt geworden ist, aber ja, keine Ahnung, an dieser Stelle einfach mal ein kurzes Gedenken an Gerd Müller, 45 bis 2021, wollte ich einfach mal loswerden, weil ja, ich bin auch ein sehr fußballaffiner Typ und das ist eine Legende, die man dann auch hier an dieser Stelle mal erwähnen kann und den Hinterbliebenen, auch wenn sie es wahrscheinlich nicht hören werden, das Beileid aussprechen. So. Dann habe ich einen sehr schönen Leserbrief gekriegt. den ich die letzten Male vergessen habe, aber den ich gerne mal vorlesen möchte, weil er, ja, weil er mir ein bisschen die Eier kitzelt, aber weil er auch irgendwie schön ist. Und zwar schreibt da ein Community-Mitglied namens Numi, den kennt vielleicht der ein oder andere noch, schreibt mir Folgendes. Hallo Steve, ich weiß nicht, ob du dich noch an mich erinnern kannst. Ich bin's, Numi Seel. Ich habe mal eine Zeit lang für WoW Szene geschrieben. Das Ganze ist locker 6 Jahre her. Seitdem habe ich auch ehrlich gesagt nicht mehr viel mit WoW Blizzard und leider auch mit deinem Blog zu tun gehabt. Ich habe in letzter Zeit 2 relativ heftige Jahre oder eine heftige Zeit durchgemacht. Details will ich dir ersparen, ist auch nicht näher wichtig. Fakt ist nur, ich war und bin psychisch absolut am Ende gewesen. Ich wusste echt nicht, wie ich weitermachen sollte, da ich vor einem absoluten Trümmerhaufen meines Lebens stand. Wieso erzählst du mir das, wirst du dich jetzt vielleicht fragen. Ganz einfach, ich möchte mich bei dir bedanken. Ich war so am Ende, dass ich keinerlei glückliche Erinnerungen mehr heraufbeschwören konnte in meinem Kopf. Dann fiel mir zwischendurch mein Handy runter und ich schaute auf mein altes Backup und musste das nutzen. Die einzige, in Anführungsstrichen, Musik, die ich drauf hatte, waren Elimania 1 bis 20. Das nach all den Jahren wieder zu hören, hat so viele tolle Momente wieder hervorgeholt. Es hat mir jedes Mal beim Hören einen kleinen Funken Hoffnung gegeben, einen Funken durchzuhalten, mir Hilfe zu suchen und alles durchzustehen. Aktuell bin ich hoffentlich auf einem guten Weg. Ich habe demnächst einen längeren Klinikaufenthalt vor mir und dann wird es wieder bergauf mit mir gehen, mit allem gehen. Und bis dahin halten mich Horst und Co. auch weiterhin aufrecht. Vielen Dank nochmal für die tolle Erinnerung. Auch wenn ich seit ja vielen Jahren nichts mehr damit am Hut habe, es ist trotzdem mein Lebensretter geworden. Oder die Waldfee. Ja.
Wow.
Muss erstmal schlucken, wenn man das so hört, ne? Holla die Waldfee, so ein Brief. Irgendwie total das schöne Lob, so. Aber auf der anderen Seite auch, huiuiuiui, ne? Und das ist halt so eine Sache, die ich ja auch mal sage. Manchmal sind es im Leben die kleinen Sachen, die wichtig sind, ne? Und manchmal ist es so, man selber jammert immer rum, irgendwie, keine Ahnung, den letzten Leo-Teil haben nur 600 Leute gehört und so weiter. Aber auch da habe ich gestern eine wunderschöne Instagram-Nachricht gekriegt von einem kleinen Mädchen, was irgendwie über ihre Mutter mir einen Leserbrief geschrieben hat und das Hörspiel so sehr liebt und einfach möchte, dass es weitergeht und gesagt hat, wann kommen die neuen Folgen? So, super süß formuliert. Und ja, man selber guckt immer nur, ja, Zahlen und Erfolg und Klicks und yada yada. Und dabei vergisst man immer irgendwie, dass man vielleicht dem einen oder anderen draußen echt, auch wenn es nur wenige sind, einfach eine riesige Freude macht. So. Und da, ja, ich finde, solche Briefe und solche Sachen holen mich immer so ein bisschen auf den Boden zurück. Ich finde es immer ganz schön, sowas zu bekommen. Gut, ihr Lieben, jetzt habe ich das alles ein bisschen abgewürgt, ne? Jetzt seid ihr so leise, so eine schöne Diskussion. Habt ihr noch irgendwas auf der Liste, noch irgendwas, wo ihr sagt, das müsst ihr noch hier Erwähnung finden, das ist noch wichtig oder darüber können wir noch sprechen? Oder?
Ich möchte noch über Afghanistan reden.
Oh ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, ja.
Das
ja,
ist
ja.
Wirklich, vielleicht hat, ich weiß nicht, wie es in den USA ankommt, aber es ist ja ein absolutes Desaster, passiert. Und das ist noch ein größeres, das Desaster in Afghanistan ist riesig, aber was wir da veranstalten, unsere Bundesregierung mit den Helfern, die wir vor Ort hatten, ist wirklich skandalös aus meiner Sicht. Es geht überhaupt noch nicht genug durch die Medien. Also es ist ja so, dass jetzt die USA und wir und alle abgezogen sind und die Taliban mal kurz innerhalb von einer Woche irgendwie das ganze Land überrannt haben, was ich immer noch nicht so ganz verstehe, wie das funktioniert, aber...
Das verstehe ich auch nicht.
Man muss sich das vorstellen, ne? Also Biden hat Anfang Juli noch gesagt, es ist unwahrscheinlich, dass die Taliban das ganze Land zurückerobern. Und es ist nach den Zahlen auch sehr unwahrscheinlich. Die haben 180.000 ausgebildete Soldaten, die Afghanen, also in der Armee. Die haben 120.000 Nationalpolizisten, die auch sozusagen zur Armee gehören. Was weiß ich, was das genau ist, ne? Sowas wie, weiß nicht, wie unsere Bundespolizei wahrscheinlich. Und die Afghanen, also die Taliban-Kämpfer sind nur geschätzt 55.000 bis 75.000. Da würde man jetzt nach mathematischen Regeln sagen, das afghanische Militär, was irgendwie 20 Jahre von den USA und uns und Co. ausgebildet wurde, in 1:4 Übermacht ungefähr, sollten eigentlich gewinnen. Das Problem ist nur, die sind einfach alle abgehauen. Unfassbar, die haben einfach alle desertiert. Die Generale sind einfach alle nach Usbekistan und nach Tadschikistan oder so geflohen. Der Präsident ist jetzt offenbar auch weg, die sind einfach alle abgehauen. Taliban dürfen da einfach durchlaufen überall.
Ich check die ganze, also jahrelang baust du da was auf, irgendwie hast die Taliban zurückgedrängt, hast das im Griff, irgendwie im Prinzip hättest du die ganze Scheiße sparen können, so schnell wie die das ganze Land überlaufen irgendwie. Und ich lese da relativ viel drüber, gerade in sozialen Netzwerken, dass also quasi jetzt schon irgendwie, dass sie jetzt vor Kabul stehen und dass jetzt das ohne Kämpfe übergeben werden soll, den Taliban, aber dass irgendwie so die ersten die ersten Kräfte da vor Ort schon massakriert werden irgendwie. Das ist ja alles so furchtbar. Und man hätte, und deutsche Bürokratie, dass dann irgendwelchen Visa gearbeitet wird und die Briten und die Amerikaner jetzt panisch da Leute evakuieren, die sonst wahrscheinlich getötet werden würden. Und die Deutschen erstmal so, ja, wir holen erstmal die deutschen Leute da raus. Also
auch das zu spät, ne? Weil die sind jetzt schon da. Also die Taliban stehen komplett um Kabul rum. Und die Taliban-Führer haben gesagt, wir marschieren noch nicht ein, weil wir es friedlich übergeben haben wollen. Das liegt daran, dass die Taliban nicht ganz so wild und dumm sind, wie man es vielleicht denkt. Die wissen halt auch, wenn sie jetzt ganz Kabul niederschlachten instant, dass die ganzen Hilfskräfte und Co. auch nie wieder kommen werden, ne? Und dass sie dann halt so isoliert sind, dass ihnen das auch nicht hilft. Und die brauchen ja internationale Hilfen. Also Afghanistan generell, sonst haben die Hungersnöte und was auch immer. Noch viel schlimmer als schon, ne? Und deswegen versuchen die das jetzt friedlich zu machen bei Kabul. Und wir wollen erst morgen anfangen, wieder Leute auszufliegen. Die USA sind mit 5000 Leuten aktuell da und fliegt alles aus, was irgendwie, weißt du, was irgendwie ansatzweise mit ihnen zu tun hat. Und wir machen es wohl erst ab morgen, wie es aussieht. Und dann hat das Verteidigungsministerium, das Problem sind ja die Ortskräfte, also die afghanischen Bürger, die uns geholfen haben, ne? Das sind ja dann die Übersetzer, genau, und Leute, die was weiß ich was gemacht haben. Die werden halt von den Taliban einfach hingerichtet. Das ist, also sobald sie die haben und sobald die alles unter Kontrolle haben und wenn sie die rausfinden, dann sind die, ich meine, die haben mit dem Feind gearbeitet, in deren Augen. Und wir versuchen da jetzt irgendwelche bürokratischen Hindernisse in den Weg zu stellen. Wir sagen, ihr müsst erstmal ein Visa beantragen, ihr braucht einen Pass. Ich meine, wir kennen die ja, unsere Soldaten kennen die können die identifizieren. Und ganz ehrlich, selbst, ach, vielleicht die AfD schon, aber selbst der rechteste Deutsche kann doch nichts dagegen haben, dass wir unseren Helfern aus Afghanistan, dass wir denen Asyl gewähren und die hierher holen. Das ist ja wohl ein Witz. Da packt die jetzt alle in Flugzeuge und bringt die da raus. Ich meine, wie soll das denn auch auf Dauer sein, wenn wir wieder mal einen Auslandseinsatz haben? Soll uns da noch irgendwer helfen, wenn die wissen, dass sie eh verraten werden von uns, sobald irgendwas schief geht? Das ist ja auch einfach, ne, also von der Außenwirkung für uns absurd schrecklich. So, und für die Soldaten, wenn wir irgendwann mal wieder einen Einsatz haben, ist das ja, das wird nicht hilfreich sein. Und moralisch müssen wir gar nicht drüber reden. Das ist ein Desaster.
Wie viele Jahre waren jetzt irgendwie? Das muss ich mir vorstellen. Hättest du ja alles sparen, hättest du komplett sparen können, quasi. Und jetzt, ja, errichten die wahrscheinlich da schön einen neuen Gottesstaat und irgendwie der IS blüht wieder auf, was immer da jetzt droht. Da hätte man sich die ganze Scheiße, die man da irgendwie über Jahre da reingesteckt hat, das ganze Budget, die ganzen Kosten, hätte man sich alles sparen können, weil man jetzt sagt, okay, jetzt hauen wir einfach alle ab.
Das konnte halt auch keiner wissen. Also, was heißt keiner wissen? Aber ich meine, rein nach den Zahlen würdest du sagen, warum können die ihr Land nicht selbst halten? Das ist halt sehr seltsam. Ich meine, es liegt halt offenbar daran, dass Afghanistan nicht so ein richtiges Land ist, wie wir es kennen, ne? Die sind ganz viele kleine einzelne Stämme und Regionen, die sind halt unter Afghanistan zusammengefasst, aber eigentlich mögen die sich, glaube ich, nicht so wirklich. Aber trotzdem, wenn du offiziell angestellt 180.000 Soldaten hast, mit topmodernem Equipment von den USA und, ne, also ich meine, die sind ja ausgebildet worden extra daran. Und wenn du noch 120.000 Polizisten hast und du lässt dich einfach innerhalb von einer Woche von, keine Ahnung, 60 bis 70.000 ungefähr Taliban-Kämpfern komplett überrennen, die da, weiß nicht, mit AKs rumrennen. Das ist ja schon komisch. Die geben einfach alle auf, die hauen einfach alle ab, die wollen nicht kämpfen.
Wir erwarten dasselbe Level an, wie soll ich jetzt sagen, Zivilisation und Verständnis und Herangehensweise, wie wir das kennen. Also ich weiß das von einem meiner Freunde, der ist in der Bundeswehr und der ist da an einem Tiger-Helikopter, der war sehr, sehr oft drüben, und von den Soldaten, mit denen wir bei den Serious Games Sachen hier gearbeitet haben, was die erzählt haben, deren Job war es, die da drüben zu trainieren, die Armee da auszubilden und die Polizei und sowas. Und als die angefangen haben, es zu machen, müssten die anfangen mit Sachen wie zum Beispiel, wie binde ich mir Schuhe zu? Wie funktioniert eine normale Toilette? Solche Sachen, weil das ein so anderes Level ist von Land, was man nicht erwartet. Sie haben den Dixi-Klos hingestellt und hier so Sanitäranlagen gebaut. Und am ersten Tag sind die Leute da rein, haben neben das Klo gekackt und sich im Klobecken die Hände gewaschen, weil sie nicht wussten, was das ist.
Oh Gott.
Ja, die haben den Soldaten ihre Uniform ausgeteilt und keiner von denen wusste, wie man Schnürstiefel zuschnürt. Das heißt jetzt zu sagen, hier, ich trainiere euch jetzt 3 Wochen und dann seid ihr auf demselben Level wie irgendwelche Leute, die seit 20 Jahren Berufsrebellen sind, ist wahrscheinlich was anderes. Und noch dazu, die Wahlen, sie haben ja Wahlen da, theoretisch gehabt. Und die Angst, die da im Land ist vor den Taliban, ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Deswegen folgen die normalen Leute einfach über, sobald da irgendwie Druck kommt. Wenn du zum Beispiel zum Wählen gegangen bist, hast du halt hinterher gewählt und hast du so einen Stempel auf die Hand bekommen. Und alle haben gewählt und hier schön demokratisch. Und was danach passiert ist, sind die Taliban rumgefahren und haben jeden, den sie gesehen haben, mit einem Stempel auf der Hand, haben sie die Hände abgehackt. Und das hat schon gereicht. Gerüchte davon, dass keiner mehr zu den Wahlen hingeht, weil du willst nicht deine Hand verlieren. Ne? Das heißt, wir gehen daran als, naja, das ist ja nur ein Land, wir machen das einmal die bösen Leute weg und dann erklären wir denen ja, wie das funktioniert und dann gehen wir wieder und dann läuft es weiter. Und ich glaube, das war von vornherein gedoomt, das da so ranzugehen.
Also ich weiß nicht, ich kann mir das so schwer vorstellen. Ne? Ich meine, irgendwas muss ja dran sein. Und offenbar sind auch viele vom Militär einfach instant übergelaufen und sind desertiert und sind jetzt bei den Taliban. Also das ist offenbar auch ein Problem, wenn da irgendwie keine Soldaten einfach, weiß nicht, sagen, ach ja gut, die andere Seite gefällt mir doch besser. Nicht so hilfreich. Aber ich kann es mir einfach so schwer vorstellen. Ich meine, die meisten, also es ist ja einfach so, dass ein Großteil der Afghanen die Taliban nicht wollen. Ne? Es ist ja nicht so, dass die eine Mehrheit oder sowas hätten. Das ist wirklich eine kleine Islamistengruppe sozusagen. Dass die sich nicht dagegen stemmen, verwirrt mich zutiefst. Also, dass die sich nicht wirklich mit aller Macht... Ich meine, die dürfen da wirklich frei durch einfach. Die sind einfach in Kabul. Die könnten Kabul genau jetzt auch einnehmen, wenn sie wollen. Sie sagen nur, wir warten noch, weil wir es lieber friedlich haben wollen. Dann mögen uns die internationalen Staaten mehr. Das ist deren Punkt. Und ich meine, das ist halt einfach alles ein Dilemma, oder? Da bist du 20 Jahre da, da hast die Frauenrechte ein bisschen aufgebaut, dass die jetzt arbeiten dürfen und Co. Und basically, ja, nächste Woche, also innerhalb der laufenden Woche wird es so sein, dass alles wieder ist wie vor 20 Jahren.
Wirklich. Ich sehe gerade eine große Headline, irgendwie US-Regierung warnt vor Schüssen am Flughafen in Kabul, ne? Das ist halt,
ja,
die müssen aufpassen, dass sie jetzt nicht die Leute richtig anpissen, ne? Weil sonst haben sie da wieder die Amerikaner da drin, die dann das
ja, so... Ja, wir haben noch 5000 Leute aktuell da, die alles evakuieren. Also die können noch nicht ganz nach Kabul rein, deswegen ist es wahrscheinlich auch einer der Gründe, ne? Dass sie nicht wirklich, weil ganz ehrlich, ich glaube nicht mal, dass alle Taliban-Kämpfer gegen die 5000 US-Soldaten gewinnen würden. Das würde mich wundern. Die sind, glaube ich, ganz gut ausgebildet.
Was ist denn das, was wir wollen? Die USA könnten jetzt 50.000 Leute hinschicken und alles plattbomben und weg-airstriken, aber es ist ja nicht, dann musst du es komplett machen. Wir setzen jetzt eine neue Regierung ein und die nächsten 50 Jahre leiten wir jetzt das Land, bis alles ausgerottet ist. Das ist auch keine Lösung. Die Idee ist ja, dem Land wieder auf die Beine zu helfen. Und das hat
ja, aber das ist ja gescheitert. Ist ja durch jetzt. Ne? Also ich meine, wenn du 20 Jahre versuchst, denen ihre Soldaten und Co. aufzubauen, ihnen das Equipment stellst, alles versuchst du ausbilden zumindest und eben normale Verhältnisse schaffst, sage ich mal, nach westlichen Standards, ne? Und alles bricht innerhalb von einer Woche, wo du weg bist, wieder zusammengefühlt. Oder einen Monat meinetwegen, was weiß ich, wann die alle weg waren. Das ist halt schon traurig. Also ich verstehe nicht. Und ja, aber das Schlimme, ich meine, was weiß ich, wenn sie nicht kämpfen und wenn sie wieder unter den Taliban leben wollen, dann ist das jetzt offenbar so. Aber wir müssen halt auf jeden Fall unsere Helfer rauskriegen irgendwie, ne? Das ist mir das Wichtigste. Also das ist halt ganz ehrlich.
Okay, aber was ist die richtige Position, jetzt zu sagen, naja gut, ist nicht unser Land, wir halten uns mal raus und du weißt, dass da eine radikale Gruppe, die Menschenrechtsverletzungen begeht, die Macht übernimmt, zu sagen, ne, wir halten uns raus oder sagst, nee, wir müssen das verhindern. Was ist denn moralisch das Richtige als ein Drittland?
Ja, aber ich sehe das auch so. Und ich hatte was gegen den Afghanistan-Einsatz ursprünglich, weil ich denke, er wurde einfach falsch begründet. Ne? Da sind die USA als Bush mal kurz durchgedreht und sagte, da sind die ganzen bösen Terroristen. Was ja auch stimmte zu teilen. Aber generell, wo wir jetzt hier sind, ob wir so hätten abziehen sollen, ist halt doch sehr fragwürdig. Ne? Also, ich meine, rein von den Zahlen hättest du gedacht, die halten ihr Land selbst. Aber hat nicht so gut geklappt. Das ist halt echt schade.
Also, wir reden ja hier nicht von Monatenkampf, ne, sondern irgendwie
gefühlt. Die sind einfach überall durchgelaufen. Ja. Naja, die sind einfach durchgelaufen und alles ist desertiert. Die Generale und Co., ich weiß nicht, was für Generäle die da eingesetzt haben, die sind einfach alle geflohen. Ich meine, natürlich kämpfen die richtigen Soldaten dann auch nicht mehr. Wenn ihre, weißt du, deine Vorgesetzten sind alle nach Usbekistan geflohen. Schade. Das ist halt, der Präsident selbst ist in Usbekistan mittlerweile. Also, oder in Tadschikistan.
Ja, das ist schon krass. Und ich meine, vorher ist den Russen genau dasselbe passiert. Ne? Scheint nicht so einfach zu sein da.
Es ist völlig absurd, das kannst du jetzt, also ich kann das einfach überhaupt nicht verstehen, weil die es ja wirklich nicht wollen und die wissen doch, was sie jetzt erwartet. Und dass sich da das Volk nicht ansatzweise dagegen stemmt, aber es gibt wahrscheinlich einfach nicht so ein Volk, wie wir es kennen, ne? Ich glaube nicht, dass du sowas in Deutschland machen könntest, wenn da so eine kleine Kämpferarmee, ich meine, unsere Bundeswehr würde kämpfen, right? Das ist halt Chef. So. Das ist einfach, die würde kämpfen bis zum letzten Mann, da bin ich sehr sicher. Und das ist halt einfach so. Und offenbar ist das da einfach nicht. Ich meine, die sind 1:4, also 4:1 in der Übermacht gewesen. Und da ist nichts passiert. Wahrscheinlich haben die Taliban irgendwie 5 Leute verloren oder so. Das ist völlig absurd. Und ja, deswegen kannst du, glaube ich, nichts mehr retten. Was willst du jetzt tun? Biden und Co. kann ja nicht einfach sagen, aber wir gehen wieder zurück. Da kannst du ja wieder anfangen vor 20 Jahren. Das kannst du jetzt auch nicht mehr machen. Das ist einfach gelaufen. Du musst halt einfach die Leute jetzt rausbringen und dann, keine Ahnung.
Ja, okay, aber dann heißt es auch, du überlässt die Leute, die sich nicht helfen können, dem Regime, was da jetzt aufgebaut wird, ne?
Mit ja gut, aber jetzt müssen wir wieder komplett neu einmarschieren. Ich meine, nach der Argumentation
müssen wir... I know, deswegen meine Frage und ich weiß auch keine Antwort. Was ist jetzt richtig? Haben wir moralisch die Verpflichtung, da jetzt einzumarschieren und das zu beenden, oder haben wir die Verantwortung, uns rauszuhalten?
Kannst du jetzt ja nicht mehr. Jetzt wäre es ja ein neuer Krieg sozusagen. Ich meine, die haben ja wieder alles. Du würdest ja wieder genau da anfangen, wo vor 20 Jahren. Also du hättest vielleicht ein bisschen bessere, ne, ein bisschen bessere Infrastruktur und Co. jetzt, aber prinzipiell würdest du ja wieder da anfangen. Du kannst jetzt ja nicht wieder da einmarschieren, nachdem du sagst, oh, sorry, war ein Fehler, wir sind doch wieder da. Das kannst du jetzt halt auch nicht mehr machen, weil nach der Argumentation müsstest du ja überall einmarschieren. Dann wärst du ja schon, müsstest du auch schon längst in Nordkorea sein und in vielen afrikanischen Staaten und so weiter, ne? Und in Syrien. Ich meine, die haben ja nicht mal Syrien eingenommen. Das wollen sie ja nicht. Ich glaube, die amerikanische Bevölkerung, das kannst du besser sagen, die wollen ja auch keine Kriege mehr. Aktuell.
Nee, da ist auch egal, ob Trump oder Biden, alle wollen die Truppen zurückholen, weil keiner hat Bock, in irgendeinem fremden Land da Geld und Leben zu verbrennen.
Ja, kostet scheiße viel, Leute sterben und dich geht's eigentlich nicht viel an. So ist dann die Gesamteinschätzung, ne? Und ich glaube nicht, dass Biden das irgendwie rechtfertigen kann, da jetzt wieder reinzumarschieren. Und ich glaube auch nicht, dass die europäischen Staaten das tun werden. Basically ist Afghanistan jetzt verloren. Ja. Die werden jetzt ein Kalifat da einrichten und das Ding ist,
20 Jahre umsonst.
Ja, vor allem nach, also die US-Geheimdienste haben schon gesagt, sie schätzen, dass innerhalb von 2 Jahren sich Al-Qaida dort wieder richtig gut ansiedeln kann. Und dann kannst du davon ausgehen, dass sie wieder ein paar Anschläge verplanen und dann kannst du theoretisch wirklich davon ausgehen, dass wir in 10 Jahren wieder da einmarschieren oder so. Das ist wirklich völlig absurd.
Dann flieg wieder wie im Flugzeug irgendwie in irgendein Hochhaus.
Und es ist völlig absurd, was eine Shitshow. Das kann man sich wirklich nicht ausdenken. Aber wie gesagt, mir geht's jetzt, ich weiß nicht, was ich dir da sagen soll. Ich weiß nicht, was richtig ist. Ich kann nur sagen, was wirklich richtig ist, ist, dass wir unsere Leute da unbürokratisch rausholen. Und ich sehe die jetzt als unsere Leute an, wenn die uns da jahrelang geholfen haben, ne? Also es ist wirklich... Wie kann man da nur bürokratische Hürden in den Weg werfen und sagen, beantrage erstmal ein Visa? Ach, die Taliban stehen vor deiner Tür und klopfen? Erstmal ein Visa beantragen.
Ja, komm, vor allem, das sind wie viele? Das sind maximal, ich würde mal sagen, ein paar tausend wichtige Leute, Helfer. Das sind
3000 Leute, die wir...
Ja, komm mal, wir lassen jeden Monat wie viele Illegale in jedes Land rein. Da macht das auch keinen Unterschied, wenn du 3000 gerettete Leute mit reinholst.
Es ist überhaupt gar kein Problem, die aufzunehmen. Die können auch alle ihre Familie mitnehmen. Meinetwegen sind's, weißt du, das ist völlig wurscht, als ob uns das irgendwie interessiert. Zumal das ja, du kannst ja sicher sein, dass das... Es ist ja immer so ein Argument, ja, wenn wir so viele Leute einwandern lassen, dann haben wir auch Terroristen und Co. und bla, ne?
Das ist
dann
aber das machen wir doch eh schon. Also
ja, nein, aber das sind ja diese typisch rechte Verschwörungsideologie. Unsere Helfer in Afghanistan sind ganz sicher keine Islamisten. Also, ne?
Das, ja, das eben, wollte ich gerade sagen. Ausmachen.
Das ist ja völlig absurd. Einfach allen Asyl gewähren und dann rette die Leute jetzt wenigstens. Kannst du ja nicht machen. Helfen die uns da 15, 20 Jahre lang und jetzt lässt du die einfach abschlachten und sagst, eben habe ich gerade auf Twitter gelesen, ich weiß nicht, ob es offiziell ist, aber da hat wer aus unserem Verteidigungsministerium ernsthaft gesagt, ich denke, es ist offiziell, weil ich es ja mehrmals bestätigt, im Verteidigungsministerium verweist man auf die geltenden Regeln und auf die hohen Löhne und Abfindungen, die man den Afghanen gezahlt hätte. Jetzt Zitat, ist ja nicht so, dass wir sie gezwungen haben, mit uns zusammenzuarbeiten.
Das ist echt so typisch. Wir haben noch Geld gekriegt, jetzt müssen sie auch sterben dafür.
Oh mein Gott, das kannst du doch nicht
deutsche machen. Bürokratie, ey, mal wieder, ey.
Oh, es tut einem wirklich weh, keine Ahnung. Unfassbar.
Schöne politische
Antwort. Olaf Scholz schreibt, die Situation in Afghanistan ist dramatisch. Die Bundesregierung organisiert gerade unter Hochdruck die nötigen Beschlüsse, Klammer auf, deutsche Bürokratie, damit rasche Hilfe für Afghanistan auf den Weg gebracht werden kann.
Ja, die sollen die Leute jetzt da rausholen, unbürokratisch. Da sollen die jedes Flugzeug, was wir haben, vom Militär da hinschicken und die Leute ausfliegen. Also ich finde das wirklich unerhört. Das ist wirklich, da muss ich ja schämen, wenn du da die Leute jetzt sterben lässt. Also mal, wie gesagt, ne, die sind halt Verfolgte jetzt, ist ja klar. Und die haben halt mit dem Feind gearbeitet. Und ich meine, die Taliban sind jetzt auch nicht die Netten. Die geben dir nicht einen Kopfschuss nur. Die foltern dich noch ein paar Wochen vorher. Und vielleicht wissen die auch noch wirklich Sachen, ne? Also das kommt ja schwer hinzu. Also das ist wirklich unerhört. Keine Ahnung.
Die hätten schon längst da rausgehen sollen. Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht, aber ich glaube...
Ja, aber auch keiner hat wirklich einen Lösungsvorschlag. Der,
ist so.
Ja, das, wir auch, ne? Also weggucken ist halt das Beste.
Das Einfachste zumindest, ja. Ja.
Wie gesagt, der einzige Vorschlag, den du hast, ist wieder einmarschieren, aber das will ja auch keiner. Es gibt halt einfach keine gute Regel, denke ich. Keine gute Solution.
Wir beobachten das und sprechen vielleicht nochmal in den nächsten Wochen darüber. Ihr Lieben, das war das Herrenspielzimmer für diesen Sonntag. Ich habe noch keinen Gast für nächste Woche. Ich könnte aber jemanden organisieren. Das werden der Claire und ich nochmal unter 4 Augen organisieren. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder, Sascha. Danke, dass du dabei warst. Danke, Claes. Und ja, bis nächsten Sonntag. Macht's gut. Ciao, ciao.
Bis dann.